Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die schon gebannt auf den Draft schaut mit ihren 100 Draft-Picks. Es gehen natürlich wieder sämtliche Gerüchte rum, hoch und runter, links und rechts, was die Dolphins machen und wen sie verpflichten und wen sie draften und so weiter und so fort. Darum soll es tatsächlich auch ein bisschen in dieser Folge gehen. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho.
Hallo, hallo.
Ja, Tobi entschuldigt sich für diese Woche und dementsprechend sind nur wir beiden da. Und wir haben auch in der letzten Woche noch so ein bisschen First-Round-Mock-Drafts gemacht. Wenn ihr da noch Content braucht, dann könnt ihr in der letzten Woche, in den letzten beiden Folgen schauen. Es sind einmal jeweils ein First-Round-Mock-Draft. Und diese Woche... Ja,
da muss ich mich aber direkt auch mal entschuldigen, weil da sind mir ja tatsächlich zwei Lapsusse direkt passiert, wo ich dann wirklich denke, so von wegen Das eine ist, dass ich tatsächlich sehr konsequent eine ganze Zeit lang Washington Redskins gesagt habe. Also an der Stelle ganz, ganz große Entschuldigung. Und dass mir der Name von Laramie Tunsil nicht mehr eingefallen ist. Und das ist wirklich mega peinlich. Entschuldige ich mich bei allen. Ich hatte überlegt, ob ich es rausschneide und neu aufnehme, aber ich habe gedacht, lassen wir es drin, damit auch jeder merkt, wie verpeilt ich wirklich bin.
Ja, Namen sind Schall und Rauch, aber ja. Das eine sollte man dann vielleicht doch auf dem Schirm haben. Nichtsdestotrotz ändert das ja nicht die allgemeine Qualität des Mock-Drafts. Also das könnt ihr euch geben. Wie gesagt, diese Woche geht's um die Dolphins und was für die Dolphins so möglich ist und was aktuell so in den Smokescreens geschrieben wird, weil es geht ja hoch und runter und hast du nicht gesehen. Wild auf jeden Fall wieder. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt die Drafts so durch den Kopf gehen lasse, ich meine, das ist ja jetzt auch schon unser dritter, den wir begleiten.
Unser vierter?
Nee.
Das ist der vierte Fanclub-Mock-Draft.
Nein, wir sind doch 2019 angefangen.
Das ist unser dritter Fanclub-Mock, unser vierter Fanclub-Mock-Draft.
Hä? Nein.
Doch.
Boah, wetten?
Ja.
Wir sind im Juli 2019 angefangen.
Ich weiß es sehr genau, es ist unser vierter.
Stimmt. Wenn wir 2019 angefangen sind, 2020, 21, 22, 23. Stimmt. Ja, simple Mathematik, sollte man beherrschen, ja. Wow. Es ist tatsächlich unser vier.
Warte mal. Gewonnen.
Wow. Warte mal, 2000. Nee, dann egal. Bevor ich jetzt hier weiter wild irgendwas hin und her schiebe, ja, es ist tatsächlich unser vierter Fanclub-Mock-Draft, der natürlich nächste Woche dann wieder rauskommt. Design haben wir, glaube ich, jetzt auch schon so ungefähr für die Bilder. Und ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Nummer. Aber was ich gerade sagen wollte, das ist das eine Coole, worauf ihr euch noch fragen könnt. Das andere, was ich sagen wollte, ist in der Berichterstattung, wenn ich jetzt die letzten beiden Drafts und davor die Drafts mir anschaue und das mir durch den Kopf gehen lasse, das ist schon einfach eine ganz andere Hausnummer, weil auch gar nicht so viel rund um die Dolphins, selbst in Dolphins relevanten Newsseiten, gar nicht so viel geschrieben wird.
Man muss überlegen, wir hatten damals, ich glaube, als wir angefangen haben, in unserem ersten Draft hatten wir genau einen Pick. Ich muss gerade überlegen, wen wir damals sogar geholt haben in unserem ersten Draft, den wir begleitet haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber dann direkt der zweite Draft, da hatten wir drei Picks. Und seitdem haben wir keinen Pick in der ersten Runde mehr gehabt.
Nee, das ist nicht richtig.
Nicht?
Warte mal.
Im ersten Jahr hatten wir einen Pick. Und da haben wir geholt, Christian Wilkins haben wir letztendlich geholt. Das war in unserem ersten Draft.
Warte, echt? 2020 war dann Tour, Austin Jackson Noah. 2021 war Jalen Waddle.
Ach so, doch, Waddle, klar. Ach Gott, ja, stimmt, du hast recht. Entschuldigung, ich bin schon wieder... Ich halte jetzt den Mund.
Und dann 22 hatten wir keinen First Runner und gut, dieses Jahr haben wir auch.
Ja, ich war ein Jahr zu früh. Ja, ja. Nee, wir haben angefangen mit 3 Picks und dann, ja.
Ja, 1, 3, 1, 0, 0.
Ja.
Und.
Also 4 Picks in 4 Jahren. 4 First Round Picks in 4 Jahren. Ist doch ganz normal. Ich weiß gar nicht, was wir da sagen wollen.
Hervorragend. Ja, wenn wir in die News reingehen, dann haben die Dolphins einen Spieler gedraftet, wo ich erst dachte, so...
Draftet?
Ach, unter Vertrag genommen.
Okay.
Wow, Entschuldigung. Jetzt war hier, was, bist du so im Draft-Fieber drin? Da draftest du auch Free Agents, gar kein Problem. Aber der Kollege war mir unter anderem, ich habe nur das Video gesehen, wo er dann dieses Jersey von Tour ausgepackt hat und dann war, dachte ich, ja, okay, Robbie Anderson spielt jetzt bei uns und dann war über Chosen. Ich so, hä? Hat der jetzt einen absolut weirden Spitznamen und heißt jetzt irgendwie The Chosen One oder so? Ich meine, es wäre nicht der erste Wide Receiver in der NFL, der irgendwann an Selbstüberschätzung leidet. Gut, dass er sich das jetzt nicht leisten kann nach den letzten Jahren, das ist, denke ich, auch klar. Aber es handelt sich um Robbie Anderson, der letztes Jahr zweimal seinen Namen geändert hat, oder dreimal sogar, oder er hatte 3 verschiedene Vornamen letztes Jahr. Er hatte letztes Jahr dafür, ich glaube, 1 Touchdown oder so. Ja, 1 Touchdown hat er letztes Jahr. Ja, 1 Touchdown, 3 verschiedene Namen. Kann man mal machen, ist nicht die beste Statistik.
2 verschiedene Teams, oder?
Hm?
Oder 3? 2 oder 2 verschiedene Teams?
2. Er hat letzte Saison für Carolina gespielt und für Arizona.
Er ist ja von den Jets weg, um von Sam Darnold wegzukommen und danach haben die Panthers dann Sam Darnold geholt.
Ja. Das ist richtig. Dementsprechend hätte er jetzt eigentlich auch zu den 49ers gehen müssen, ne?
Durchaus möglich, ja. Aber die hatten wahrscheinlich genug Wide Receiver im Gegensatz zu uns.
Ja, na gut, ich sag mal, ein paar Wide Receiver haben wir auch. Aber das ist auf jeden Fall ein ja, Low-Risk-Move. Er verdient auch nur irgendwie 1,6 Millionen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt garantiert. Also das ist wahrscheinlich, er hat irgendwie 125.000 Euro Signing-Bonus. Und ich glaube, der Rest ist nicht mal garantiert. Da müsste ich gleich nochmal genau in die Zahlen reingucken. Als ich das letzte Mal geguckt habe, war er noch nicht drin, der Vertrag dementsprechend. Aber ja, Micho, was sagst du zu dieser
Also es ist tatsächlich ein No-Risk-Move. Ich bin trotzdem so ein bisschen ja zwiegespalten. Also Tatsache ist, Robbie Anderson, und ich weigere mich im Moment, ihn anders zu nennen, Robbie Anderson hat tatsächlich, er ist kein schlechter Wide Receiver. Er ist jetzt, man hat immer so richtig auf den Durchbruch gewartet, den hat er nie gebracht. Er wäre bei uns ja Wide Receiver Nummer 3 oder 4 sogar und er bringt halt Speed mit. Das heißt, er ist im Prinzip ein Ersatz, damit sich auch Jalen Waddle oder Tyreek Hill einmal ausruhen können. So groß ist der Speed-Unterschied nicht tatsächlich nicht. Er ist nicht so viel langsamer. Man muss ihn halt dementsprechend auch immer auf dem Schirm haben. Ich zweifle an ihm. Allein schon wegen der Geschichte, wer nennt sich bitteschön Chosen? Also das ist so, für jemanden, der bisher irgendwo den Durchbruch gepackt hat, ist das für mich so ein bisschen, wie soll ich das sagen, der Versuch, es auf dem Weg zu schaffen und sich auf dem Weg Selbstbewusstsein zu holen oder so. Auf jeden Fall scheint er charakterlich echt nicht so der einfache Typ zu sein. Aber er ist halt geschenkt, wir sind all in und da kann der Move Win machen. Aber ich hätte tatsächlich lieber zum Beispiel einen Allen Robinson geholt, der zu dem Zeitpunkt ja auch noch auf dem Markt war, weil seit dem Weggang von Devante Parker und eigentlich auch seit dem Weggang von dann jetzt erst recht von Mike Gesicki fehlt uns halt eben ein Big Buddy Receiver. Einer, der Contested Catches gut gewinnen kann. Wir haben viel Speed und das ist auch fantastisch so und Speed Kills, alles gut, aber ich hätte gerne tatsächlich in der Beziehung so eine Art Ausweich-Notsituation. Ein Spieler, der halt eben das auch, der das gut können kann, der da genau dieses Profil halt eben erfüllt und das fehlt uns halt noch und da wäre ein anderer Receiver vielleicht besser gewesen, aber wie du schon gesagt hast, für das Geld no risk und von daher warum nicht?
Ja, also ich sag mal, er hatte 2017, also in seinem zweiten Jahr war er schon, wo man dachte, okay, jetzt hat er vielleicht es geschafft, weil da hatte er tatsächlich 7 Touchdowns, fast 1000 Yards. 2020 bei seinem ersten Jahr bei den Panthers hat er dann ja tatsächlich auch die 1000 Yards geschafft. Ja, also da war schon was möglich, aber er ist natürlich nicht mehr der Spieler, der er mal war, auch von der Geschwindigkeit her. Der ist halt Wide Receiver 3, 4 bei uns und da muss man mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber es ist halt ein für die Tiefe eine Verpflichtung und ich habe den Vertrag mir angesehen. 152.500 ist der Signing-Bonus, nicht 125.000. Und das ist tatsächlich auch das Einzige, was wir eben schuldig sind. Also die 1,165 Millionen Base Salary werden über den Lauf der Saison quasi abgetragen, wenn er weiter bei uns ist. Ansonsten wird er gecancelt und also entlassen. Und dementsprechend, da bleibt für uns dann nichts übrig. Veteran, der schon mehrere Jahre in der NFL ist, und jetzt muss man mal schauen, ob das noch was wird. Damit haben wir, glaube ich, die Dolphins-relevanten News auch abgeschlossen. Es sei denn, Micho, du weißt noch mehr, was die Dolphins angeht?
Jein. Also es ist wirklich nicht direkt die Dolphins. Es ist im weitesten Sinne noch eine Sache, über die ich zumindest kurz ansprechen möchte hier, die mit der AFC East und auch dann im weitesten Sinne aber mit dem Dolphins Drive und Co. zu tun hat. Und das ist ein herzlichen Glückwunsch an die Pets Nation aus Hannover und den Frank, die tatsächlich ja jetzt was ganz Besonderes dürfen, Rico, ne? Und ich bin tatsächlich ein bisschen neidisch.
Ach so, ja. Ist schon cool. Haben die das offiziell announced?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich möchte an der Stelle auf jeden Fall Glückwünsche aussprechen. Und ich bin der Meinung, wir dürfen es doch sagen, oder?
Ich weiß es nicht. Ich hab mich da weiter reingehangen. Aber an der Stelle dann ansonsten Cliffhanger.
Auf jeden Fall von unserer Seite aus, vom Dolphins Drive, herzlichen Glückwunsch.
Richtig. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache und man gönnt sich einfach. Man gönnt sich. Genau. Aber dann haben wir, glaube ich, wirklich keine News mehr, was das angeht. Willst du noch über irgendwas, was NFL-technisches ist, sprechen?
Nein, tatsächlich nein, im Moment einfach nicht.
Nicht? Möchtest du nicht über die grandiosen Verhandlungen zwischen den Jets und den Packers sprechen?
Ich glaube, jeder, der meinen Mock-Draft gehört hat, und Rico, ich weiß gar nicht, ob du das getan hast.
Ich bin nicht dazu gekommen.
Der weiß, was ich dazu meine, was ich dazu sage. Auch an der Stelle ein Spoiler, könnte ich jetzt sagen, hört euch alle den Mock-Draft an, aber
tut es
gemein sein. Ich glaube tatsächlich, dass es noch vor dem Draft zu einem Trade kommt, weil die Jets es nicht leisten können, länger zu warten, und dass der Trade anmuten wird wie ein Raubüberfall.
Okay, ja, ich bin gespannt.
Auf den First-Rounder dieses Jahr, auf den First-Rounder nächstes Jahr und noch einen Second-Rounder oder einen Third-Rounder oder sowas dazu.
Boah, das wäre bitter.
Also ich habe wirklich, ist in meinem Mock-Draft auch drin, meiner Meinung nach Raubüberfall, und wahrscheinlich kriegen sie dann einen Aaron Rodgers, der dann ist.
Krass. Na, ich bin gespannt.
Worüber man noch reden könnte, ist Jalen Hurts, der Top-Verdiener wird, der einen neuen Supervertrag bekommen hat. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ist, glaube ich, bestverdienender Quarterback.
Ja, es sind 5 Jahre und 255 Millionen.
Das Problem sind, glaube ich, die Garantien. Die Garantien sind halt nicht so. Ich glaube, die Eagles könnte sich nach 2 Jahren raus oder sowas, habe ich gehört. Ist das verdient, Rico?
Ich glaube, das ist das, wo es eigentlich hingeht. Also, man muss ja sagen, Jalen Hurts ist ein Second-Round-Pick gewesen. Das heißt, diese Fifth-Year-Option haben sie nicht. Und das wiederum heißt, er hatte nach dieser Saison auch keinen Vertrag mehr, weil er natürlich einen 4-Jahres-Vertrag, wie es so nicht selten ist, für Second-Rounder unterschrieben. Und natürlich hätte man ihn dann taggen können. zweimal. Und man ist dem aber zuvorgekommen mit, wie gesagt, 5 Jahre, 255 Millionen. 23,3 Millionen sind ein Signing-Bonus und 180 Millionen sind garantiert. Und also ich glaube nicht, dass sie nach zwei Jahren da rauskommen. Also die 2027 und 28 sind, glaube ich, die Cap-Hits irgendwie 81 und 78 Millionen oder so. Also das ist schon absurd, aber da könnte man dann rauskommen. Ist halt die Frage, was mit Jalen Hurts dann ist. Aber man hat auf jeden Fall noch ein Void hier. Also Jalen Hurts steht für eine längere Zeit tatsächlich in den Büchern. Für mich insgesamt ein bisschen zu teuer. Also er hat jetzt halt ein Jahr gezeigt. Er hatte die vielleicht beste O-Line der Liga vor sich. Er hatte Devonta Smith. Er hat AJ Brown. Er hat, und jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie der Tight End noch hat. Er hat einfach auch einen sehr, sehr guten Supporting Cast gehabt. Und das ist halt wirklich das Problem, was ich sehe. Dieser Supporting Cast, der wird nicht mehr möglich sein, wenn diese großen Cap-Hits irgendwann zum Tragen kommen. Und dann muss man ihn verlängern und dann muss man ihm weiß ich nicht was zahlen. Aber ich denke, das sind die Verträge, wo die NFL hintendieren wird. Ich glaube auch, dass nach der kommenden Saison Patrick Mahomes einen Upgrade auf seinen Vertrag bekommt. Der wird nicht viel länger auf diesem Vertrag spielen, den er aktuell unterschrieben hat. Nichtsdestotrotz ist es einer der genialsten Deals, die so von Teamseite gemacht wurden von Patrick Mahomes, und er verdient ja auch nicht wenig Geld, das muss man ja auch sagen. Aber insgesamt ist das halt für mich schwierig, weil ich habe auch noch ich habe noch vor, irgendwann vielleicht noch mal was zu schreiben zum Thema Tour, weil wir werden ja nächste Saison oder nächste Offseason genau dieses gleiche Problem haben. So, und jetzt lass mal diese Saison super erfolgreich sein und wir kommen ins AFC Championship Game oder sogar in den Super Bowl oder wir gewinnen den Super Bowl sogar. Kann ja alles passieren. Und dann ist die Frage, wie viel Geld kann man Tour zahlen? Weil wir sind so gut, weil der Supporting Cast so gut ist. Tour macht sein Ding super. Gar keine Frage. Für das, was wir von ihm verlangen, macht er das verdammt gut. Aber das Problem ist, er will aber, also natürlich will jeder nach Leistung bezahlt werden, aber jetzt gemessen an einem Justin Herbert, an einem Joe Burrow, an einem Patrick Mahomes und Co., also an dieser wirklichen Elite, wie ich diese drei Spieler, die ich jetzt genannt habe, bezeichnen würde. Und Trevor Lawrence sehe ich da auch drüber. So kannst du Tour nicht bezahlen, selbst wenn die den Super Bowl holen, weil ohne einen Tyreek Hill, ohne einen Jalen Waddle sieht das bei uns halt auch ganz anders aus. Und das ist halt wirklich so das Thema, wo ich mir dann, die nächsten zwei Jahre ist das, glaube ich, noch gar kein Problem. Ich glaube, das dritte Jahr ist auch noch gar kein Problem. Wirklich die Jahre 4 und 5 bei den Eagles. Man hat da jetzt ein Fenster geschaffen und danach keine Ahnung, wie sich das ausgehen soll. Ich weiß es nicht. Und das ist halt bei den Dolphins auch so ein bisschen das Problem. Also, du bist erfolgreich als Team und natürlich, der Quarterback ist die wichtigste Position und Face of the Franchise, und Jalen Hurts ist auch immer ein super Typ, gönnt man das auch einfach, ja. Genauso wie wahrscheinlich jeder Tour das gönnen würde, jetzt für 5 Jahre für 255 Millionen zu unterschreiben. Aber auch da würde ich sagen, das wäre viel zu viel Geld. So, ich sag mal, wenn wir jetzt sagen, in 2 Jahren oder nach der kommenden Saison sind so die Top-Verdiener auf Quarterback, ich sag mal Mahomes, Burrow, Burrow und Herbert spielen unter der Fifth Year Option, aber das Jahr da drauf, da sprechen wir dann über sag mal 55 Millionen, 55 bis 60 Millionen für die Top 5 Quarterbacks, so irgendwie in dem Rahmen. Wie viel Millionen müsstest du Tua weniger zahlen, um einen besseren Supporting Cast dorthin zu stellen, damit die Teamleistung besser wird als mit einem dieser top verdienenden Quarterbacks? Und na klar hast du da Quarterbacks bei, wo dafür nicht viel nötig ist, aber ja, das ist nicht so einfach, denke ich. Und die Chargers haben sich auch in absolutes Desaster cap-technisch manövriert mit den ganzen Restrukturierungen. Die bezahlen für die Wide Receiver und die kommen aus den Verträgen auch nicht raus, weil es alles restrukturiert ist. Für ihre Wide Receiver nächstes Jahr auch richtig viel Kohle. Und das ist dann für die noch ein Problem. Und da, also, du musst halt immer irgendwelche Möglichkeiten haben zu manövrieren. Das ist nicht mega, mega schwer. Du musst sie dir aber schaffen. Und du brauchst einen Quarterback, der sagt, ich spiele da mit. Und keine Ahnung. Ich weiß nicht, würde Tua für 35 Millionen unterschreiben? Oder für 40, damit du noch einen Spieler oder zwei Spieler für 10 und 5 oder einen Spieler für 15 Millionen dir noch leisten kannst. Und für 15 Millionen kriegst du aber auch keinen Tyreek Hill. Das muss man sich auch im Klaren sein. Den kriegst du dann für 20 oder so. Dafür müsste Tua dann halt nochmal Geld beiseite legen. Oder wie schaffst du es sonst, den Supporting Cast aufrechtzuerhalten? Das sind halt, und das ist ja dieser, warum du mit einem Rookie-Quarterback auf einem Rookie, also dem, auf diesem Rookie-Vertrag einfach immer Vorteile hast, weil du kannst diesen Supporting-Cast darum zubauen und auch wenn der Quarterback nur Mittelklasse ist, hast du aufgrund dieser 30, 40 Millionen Unterschied im Cap-Hit, hast du die Möglichkeit, den drei Superspieler zu holen oder zwei absolute Elite-Spieler zu holen und ja, das ist halt dann wirklich so das Thema. Jetzt habe ich ein bisschen viel geredet und auch ein bisschen weiter ausgeholt, Micho. Wie siehst du das Ganze denn?
Alles gut. Es ist ja die Diskussion, die sich bei Tour ja um die ganze Zeit trägt. Und ich habe damals schon gesagt, so ein bisschen, als wir diese Tour-Watch gemacht haben, da warst du, glaube ich, gar nicht bei, ne? Oder ich weiß es schon gar nicht mehr. Dass ich gesagt habe, von wegen, ich finde dieses Argument mit dem Supporting-Cast unfair. So gut wie jeder Quarterback braucht einen entsprechenden Supporting Cast. Und ich nehme jetzt als Beispiel tatsächlich Aaron Rodgers, der ja eine ganze Zeit lang tatsächlich der beste Quarterback, den da war, auch wenn ich glaube, dass er mittlerweile da mehr von seinem Namen lebt. Sage ich ganz klar von wegen, ohne Supporting Cast kann der Quarterback, ohne guten Supporting Cast kann der Quarterback noch so gut sein. So, deswegen finde ich das Argument relativ unfair, zu sagen von wegen, ja, nur wegen dem Supporting Cast, weil ich glaube, ich habe lieber einen durchschnittlichen Quarterback mit gutem Supporting Cast, mit dem kann ich einen Super Bowl holen, während ich mit einem spitzen Quarterback ohne Supporting Cast im Regelfall schlechtere Chancen habe, in meiner Meinung. Ne, das ist meine Meinung, da kann ich bestimmt auch jetzt jede Menge Hate für herkriegen, aber deswegen finde ich das Argument mit dem Supporting Cast nicht ganz so gut. Aber tatsächlich finde ich den Vertrag für Jalen Hurts deutlich zu viel. Ich mag Jalen Hurts. Und wer vielleicht mal in unsere Frühwerke reinhören möchte, da gibt's eine Folge, die ist relativ am Anfang, da sprechen du und ich, Rico, wir sprechen über College und wir sprechen über die Player to watch und über die Quarterbacks to watch. Damals im College. Das ist, glaube ich, eine unserer ersten 7, 8, 9 Folgen oder irgendwie sowas sogar. Und damals habe ich schon gesagt, von wegen, vergesst mir bitte Jalen Hurts nicht. Er ist von Tua angeblich verdrängt worden, aber das hatte nicht unbedingt Leistungsgründe bei Jalen Hurts. Also ich halte durchaus was von Jalen Hurts. Aber Jalen Hurts ist von seinem Skillset her für mich trotzdem jetzt kein Franchise-Quarterback. Er hat sich gesteigert, das muss man ganz klar sehen. Und wahrscheinlich sehen sie im Training bei ihm noch mehr Potenzial. Das glaube ich durchaus. Ich habe allerdings die Zweifel, dass er es in der aktuellen Situation der Eagles auf Dauer so wird abrufen können. Ich glaube tatsächlich, dass die Eagles gerade durch den Anlassen der Defense zum Beispiel mehr unter Zugzwang geraten werden, dass sie offensiv dann vielleicht gar nicht so, also viel mehr punkten müssen. Jalen Hurts wird weniger laufen können. Das ist nun mal sein Stil. Da bin ich ja auch nicht so der Fan von. Aber ich glaube tatsächlich, dass trotz des Supporting Cast die Eagles da in große, große Schwierigkeiten kommen. So, und dann werden sie irgendwann einen Rebuild machen müssen. Sie machen das eigentlich immer recht gut. Sie werden einen Rebuild starten müssen. Aber ob in der Zeit Jalen Hurts der richtige Quarterback ist, ist die Frage. Also ich sehe tatsächlich auch mit diesem Vertrag die Eagles in den nächsten drei, vier Jahren, auch in einer schwachen AFC, nicht, NFC, Entschuldigung, in einer schwachen NFC nicht unbedingt als Contender, als Super Bowl Contender mehr. Ich glaube, dass der Kader da zu großen Adalas hat, dass sie erst umbauen müssen. Und dieser Rebuild wird halt durch diesen Monstervertrag komplett erschwert. Und deswegen halte ich das ganz schlicht und ergreifend für einen Fehler. Clever wäre es gewesen zu sagen, Jalen Hurts, wir halten Jalen Hurts jetzt noch ein Jahr mit dem Franchise-Tag, dann sehen wir auch, wie er mit was anderem klarkommt. Wahrscheinlich wird er dann auch nicht so gut spielen, das heißt, der Vertrag wird danach günstiger und dann gibt man ihm einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag, um das Team wieder neu aufzubauen. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, so, und jetzt kriegst du einen großen Vertrag. Ich glaube, das wäre der clevere Weg gewesen, aber sie sehen in Jalen Hurts anscheinend was komplett anderes als ich, was deutlich Besseres. Ja, und deswegen haben sie diesen Move gemacht. Ich glaube aber auch nicht, dass Jalen Hurts so einen riesen Markt gehabt hätte. Muss man ja auch sehen.
So. Ja, vor allem ist ja auch die Frage, was macht das jetzt mit dem Lamar Jackson zum Beispiel? Das ist ja auch schon ein bisschen absurd.
Er hat sich ja komplett verpokert.
Ja, keine Ahnung. Also da bin ich eh gespannt, was da jetzt passiert. Aber kurz zu Jalen Hurts nochmal, weil Over the Cap und Sportrack ja inzwischen auch Market Values berechnen, wenn man das so nennen möchte. Also ja, sie berechnen sie irgendwie. Ich weiß nicht genau wie, aber Sportrack hätte einen 7-Jahres-Vertrag für 304 Millionen vorgeschlagen, mit 43,5 Millionen im Durchschnitt. Over the Cap sieht ihn bei um 40 Millionen Valuation. Und das ist, was Jalen Hurts angeht. Ich habe bei Tua gerade geguckt. Ich finde die Over-the-Cap-Valuation irgendwo bei 20 bis 25 Millionen bei Tua, das finde ich so ein bisschen merkwürdig.
Disrespect.
Das ist, ja, keine Ahnung. Also vor allem war Jalen Hurts ist halt recht konstant und spielt halt so im 30 bis 40er, hat so ein, zwei Ausreißer bis so 45 Millionen, weil die valuieren jedes Spiel. Tua hat halt inkonstanter gespielt. Wir alle wissen, warum in manchen Spielen, hatte aber durchaus Spiele dabei, ein Spiel auf jeden Fall auch über 50 Millionen in der Valuation. Aber over the cap würde ich da jetzt nicht zu Rate ziehen. Sportrack hat da schon eine etwas realistischere Zahl, die sagen nun 5 Millionen, 221 Millionen, das wären 44,2 Millionen. Das wäre so, was die aktuell ja, mit linearer Regression und die Verträge von Hurts, Mary Watson, Alan Prescott so ein bisschen mit eingepreist, weil das Alter, was sie gesigned haben und so weiter und so fort, da auch eine Rolle spielt. Der kalkulierte Marktwert von Tour liegt aber bei ca. 40,6 Millionen pro Jahr. So, das kann man jetzt positiv sehen, das kann man negativ sehen. Würdest du Tour für 40 Millionen im Jahr unterschreiben lassen, Micho?
Oh, schwierige Frage, weil die Quarterback-Preise steigen ja immer mehr. Vor 10 Jahren hätte ich gesagt, nein. Ja, gut. Nein, also die Quarterback-Preise steigen ja jedes Jahr. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und was vor, ich weiß noch, dass wir bei Ryan Tannehill darüber diskutiert haben, wir hatten einen Vertrag irgendwas mit 25 Millionen damals gehabt. Da hieß es, oh mein Gott, was für ein Wahnsinn. Da würden wir uns heute drüber kaputt lachen. Deswegen, also über 30 muss man definitiv rechnen für einen Starting Quarterback. 40 Millionen ja, ist wirklich die Frage. Das Problem ist, ich sehe halt so ähnlich wie bei den Eagles, ich sehe uns halt maximal die nächsten beiden Jahre noch im Fenster. Und danach wird ein Monstervertrag wahrscheinlich schwer, so ein Team aufzubauen. Was ich tun würde, wenn wir dann überzeugt sind, dass es wirklich Tua, und du weißt, ich bin davon nicht überzeugt, aber wenn wir davon überzeugt sind, dass es Tua ist und dass wir mit Tua dementsprechend auch weitermachen wollen, dann würde ich ihm wahrscheinlich einen langfristigen Vertrag geben, meinetwegen auch mit den 40 Millionen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber vor allen Dingen mit den Garantien und auch mit den normalen Bezügen stark frontloaded. So dass wir hinten raus im Prinzip Teamoptionen haben oder dass wir hinten raus sagen können, okay, da verdient Tua weniger, weil wir brauchen danach irgendwie 2-3 Jahre, um wieder auf die Füße zu kommen, um dann quasi wieder Capspace frei zu haben. Weil tatsächlich sehe ich das so ähnlich, wie du es gesagt hast, du brauchst halt bei Touren einen Supporting Cast, den musst du bezahlen. Also zahl früh, zahl frontloaded, steck 1-2 Jahre ein, wo es nicht so gut läuft, komm über den Draft und hab dann wieder Capspace, um deine Talente zu halten. Das wäre so die Strategie, die ich dann gehen würde. Und wenn du das so machst, kannst du Tour auch über 40 zahlen. Allerdings wirst du dann in den ersten Jahren sogar tiefer in die Tasche greifen. Im Schnitt, dafür später in den Jahren weniger.
Ja, da bin ich gespannt, wie man den Vertrag dann ausgestaltet. Aber ja, du hast dort definitiv ja recht, was das angeht. Und da müssen wir einfach mal schauen. Ja, dann haben wir das Thema abgehakt. Ich habe schon über Smokescreens gesprochen. Da können wir vielleicht nach unseren Mockdraft so ein bisschen drüber sprechen, weil dann würde ich sagen, die machen wir erst und dann sprechen wir über so ein paar Gerüchte, die interessant sind auf jeden Fall, aber aktuell darf man den General Managers eigentlich nichts glauben, oder Micho?
Doch, die sind voll glaubwürdig und die sagen vorher schon, was sie ganz genau möchten, damit jeder sich auch drauf einstellen kann, natürlich.
Okay, Entschuldigung, ich hatte dann wohl was verwechselt.
Das ist, glaube ich, die größte Shitshow. Also, wirklich wollen, ja. Merkst du halt tatsächlich, klar, wen sie in der Free Agency verpflichten und merkst du vor allen Dingen, wen sie im Draft picken, Punkt. Und alles, was bis dahin kommt, ist, kannst du glauben, kannst du nicht glauben, kann Double Fake sein. Also von daher, gibt man nichts drauf, selbst was man aus den Franchises hört, was man über die Medien hört. Du hast ja gerade eben schon gesagt, gibt's einiges, wo man sich drüber wundern kann oder so. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu.
Ich gehe fast davon aus, dass wir danach zu kommen. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich möchte vorab auf jeden Fall gern schon mal was sagen. Und zwar zum Thema Draft-Strategie. Das ist ja immer die Frage, wie man vorgeht. Und das war jetzt die Frage, ich habe mich auch gefragt, wie würde ich vorgehen? Und habe dann überlegt, okay, das Problem ist einfach, wir haben nicht so viele Picks. Vor allen Dingen haben wir keine hohen Picks, nicht wirklich. Und müssen dann halt eben überlegen, wir haben viel über die Free Agency gemacht, wir sind all in den nächsten 2 Jahren, wie geht man damit um? Und dann habe ich jetzt einfach gesagt, okay, es geht nicht um die hohen Picks, also nicht rauftraden oder sowas, weil da kommst du nicht dran, weil selbst wenn du einen hohen Pick nimmst, also einen Spieler von hoher Qualität pickst, dann auch dementsprechend, ist immer noch die Gefahr da, dass es ein Bust ist. Und deswegen bin ich grundsätzlich hingegangen, habe gesagt, okay, wir haben es, was eigentlich meiner eigentlichen Taktik widerspricht, wir haben es über die Free Agency geregelt, wir haben wenig Lücken. Normalerweise solltest du ja in den Draft mit keinen Lücken gehen. Ein paar Lücken haben wir. Aber ich habe gesagt, trotz allem fahren wir dann jetzt am besten die Strategie Best Player Available und maximieren unsere Chancen, indem wir so oft, wie es nur irgendwie geht, Picks einfach sammeln und viel auf Boom- oder Bust-Spieler gehen, um da einfach Glückstreffer zu landen. Das ist die Strategie, die ich vorgehe, um da möglichst noch ein oder vielleicht sogar 2 Spieler, wenn wir mit einem oder 2 Spieler, die High-End-Backups oder potenzielle Starter sind oder Starter sogar werden, aus dem Draft rauskommen, würde ich den Draft für einen Erfolg halten. Ja, also rein theoretisch reicht mir ein Starter aus diesem Draft.
Ja, den kriegst du ja schon in der 2. Runde.
Sollte man, aber die Garantie ist halt nie da.
Ja, aber der Track-Record von Chris Greer, was Second-Round-Picks angeht, der ist ja erstmal nicht schlecht.
Ja, stimmt. Aber das wäre die Taktik, mit der ich auf jeden Fall losgehen würde. Ja, ich würde gucken, wenn ich einen Starter bekomme, wenn ich einen zweiten Starter rausbekomme, gerade in den späten Runden, wäre das phänomenal und dafür muss ich meine Chancen da halt maximieren.
Ja, das ergibt schon Sinn. Backtrade vielleicht, wenn genug Spieler auf dem Board sind, die man mag. Da bin ich bei. Es ist super, super schwierig, das genau einzuschätzen. Kurz, warum wir gesagt haben, Second-Round-Picks sind für die Dolphins wichtig. Letztes Jahr hatten wir keinen, haben wir gleich gemerkt. 2021 haben wir Javon Holland, Liam Eckenberg gepickt in der 2. Runde. Jalen Phillips war übrigens auch First-Round-Pick, den haben wir vorhin unterschlagen, Micho.
Böse.
Ja, Javon Holland ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Second-Round-Pick. Robert Hunt, denke ich, ist auch ein sehr guter Second-Round-Pick. Raquan Davis ist durchwachsen, das kann man, denke ich, mal so sagen. Mike Gesicki war ein Second-Round-Pick. Raquan McMillan, der Linebacker, hat auch für uns eine gewisse Zeit gespielt. Das ist, denke ich, in Ordnung gewesen. Xavier Howard war auch ein Second-Round-Pick. Und Jordan Phillips auch. Jarvis Landry war ein Second-Round-Pick. Also, die Historie von Second-Round-Picks bei den Dolphins ist jetzt schon eine gewisse Erfolgsgeschichte, würde ich mal so sagen. Und daran muss Chris Greer meiner Meinung nach anknüpfen. Ich würde nicht allzu weit downtraden in der zweiten Runde. Wie bin ich an den Draft rangegangen? Oder wie geht man daran? Also für mich, wenn ich so einen 7-Round-Mock-Draft mache, ich mache das eigentlich immer begleitend mit irgendeiner Engine. Also momentan mache ich einfach viel mit PFF. Es ist halt immer ein bisschen
Football Network Mock-Draft-Simulator genutzt. Aber tatsächlich mache ich bei so 7-Roundern mache ich es auch immer mit einer Engine.
Weil das kommt halt drauf an, welches Big Board die hinten dran haben und welcher Spieler dort dann früher oder später geht. Und das kann man halt nicht selber. Also da kann man selber sich ein Big Board zusammenbauen und schauen, wo wie was. Aber gerade so Runde 6 und 7, also wir haben ja 4 Picks kurz vor euch. Runde 2, Pick 51, Runde 3, Pick 84, Runde 6, Pick 197 und in Runde 7, Pick 238. Ja, da schaut man dann halt mal drauf und dann redet man über diesen oder jenen Spieler, aber das ist halt, Spieler in den Runden, die werden halt nicht ohne Grund dort gezogen. Also das sind dann halt Spieler, die gewisse Fehler in ihrem Spiel oder halt gewisse Sachen nicht in ihrem Spiel haben und eben nicht die super Spieler sind, sage ich mal, die alles zerstören. Sonst würden sie deutlich früher gedraftet werden. Und dementsprechend ist dort, Micho, du hast es schon gesagt, Boomer Bust. Und ich würde mir schon versprechen, dass wir mit einem Starter rausgehen. Und da sehe ich auch die Möglichkeiten, dass wir dort mit einem Starter rausgehen. Auch wenn ich es wild finde, wie manche Spieler gesehen werden von manchen Leuten. Und man muss halt auch eins sagen, wenn man jetzt einen Spieler mag und es braucht bei einem Spieler nur ein Team, was den hoch hat und dann wird er hoch gedraftet, weil dieses Team sich vielleicht auch denkt, du kriegst nie alle Informationen über die anderen Teams. Die kriegst du nicht. Du weißt nicht, wie Spieler XY bei den anderen Teams auf dem Board aussieht. Und es braucht nur ein Team, was einen Spieler höher hat als der Konsens, weil die denken, wir sind eins von 32 Teams, vielleicht hat das ein anderes auch noch, und dementsprechend picken wir den vielleicht deutlich höher, als er eigentlich geht. Und dementsprechend, das nur nochmal zur Erinnerung. Also, finde ich immer so ein bisschen spannend, weil das ja, kann halt dazu führen, dass manche Spieler, die man selber sagt, die fallen bis zu uns. Das muss so, das kann sein, das muss aber nicht so sein. Das nur nochmal zur Erklärung, Micho.
Ja, vielleicht auch zur Erklärung, wie ich vorgegangen bin. Also ich habe es gerade gesagt, ich habe es mit der Engine gemacht von Pro Football Network. Und du hast es gerade eben richtig gesagt. Also wir sind nicht solche Profis, dass wir uns auch wirklich in den späten Runden auskennen oder sowas. Ne? Das wird tatsächlich schwierig. Und ich habe dann halt immer Folgendes gemacht. Ich habe mir angeguckt, wenn wir dran sind, ob ich Trade-Angebote hatte. Wenn ich Trade-Angebote hatte, dann habe ich mir angeguckt, ist ein Spieler auf dem Board, den ich haben möchte. Den ich vielleicht kenne, wo ich sage von wegen, ja, den will ich unbedingt. Ansonsten, oder zweite Frage war, sagt mir das Trade-Angebot zu. Und dann habe ich eventuell getradet. Und wenn ich nicht getradet habe oder es kein Trade-Angebot gab, dann habe ich mir halt, wird dann ja in so einer Engine, wird einem immer vorgeschlagen, welche Spieler so die nächsten 20 Spieler oder sowas auf dem Big Board wären. Dann habe ich tatsächlich geguckt, wirklich von dem Big Board von oben nach unten, was könnte ich denn im Moment als Lücke, was sehe ich noch, was wir als Dolphins brauchen könnten, und habe mir dann tatsächlich Scouting Reports angeguckt. Kein Tape, weil ganz ehrlich, das schaffe ich nicht, das bei 6. oder 7. Runden schaffe ich nicht noch Tape zu analysieren. sondern tatsächlich gucke ich dann, lese ich dann verschiedene Scouting-Reports, Stärken, Schwächen und so weiter und überlege, kann das was sein oder kann das nichts sein? Und dann schlage ich halt dementsprechend zu. Und da kann es durchaus sein, dass auf dem Big Board tatsächlich ein Spieler irgendwie deutlich höher ist als der Spieler, den ich nachher picke, weil ich glaubt habe, mir gefallen die Kontras nicht oder er passt dann nach dem Scouting-Report meiner Meinung nach nicht ins System oder was auch immer. Oder halt eben meiner Meinung nach ist das keine Position of Need. Also ich spoiler jetzt mal, ich habe keinen Quarterback gedraftet. Das ist die Art und Weise, wie ich vorgehe.
Shocking.
Ja. Wobei ich mehrfach überlegt habe, aber nein.
Ja, also ich denke, also es gibt durchaus Quarterbacks, wo man vielleicht da mal drüber nachdenken sollte. Oder könnte. Nicht sollte, aber könnte. Aber ich habe jetzt bei denen, den ich vorhin noch mal kurz gemacht habe, auch keinen gepickt. Wir können gleich noch mal live irgendwie so ein bisschen bei PFF reingehen, für einen dritten, einfach um da auch mal zu zeigen, was für Spieler so an Bord sind oder wie ich auch manchmal vor so einer Engine sitze und denke, warum. Auch darüber können wir noch sprechen. Aber Micho, wollen wir dann mal starten oder?
Können wir zumindest machen. Also Pick 51 ist ja der erste Pick, den wir gehabt haben, ne?
Genau.
Pickst du an 51?
Ich picke tatsächlich an 51.
Dann fang du mal an, weil ich picke nicht.
Das hatte ich.
Also ich sag's direkt, ich hab ein Trade-Angebot bekommen. Kann ich dann direkt mal sagen. Und zwar von den New York Giants, 6 Plätze runterzugehen. Also auf Pick 57 und zusätzlich noch Pick 128 einzusammeln. Das fand ich ein sehr verlockendes Angebot an der Stelle. Es war jetzt kein Spieler, wo ich direkt gesagt habe, den muss ich unbedingt haben. Bin dann dementsprechend, habe ich mit den Giants getradet, ließ ich den Running Back, und den kannte ich tatsächlich auch nicht, Zach Charbonnet. Oder Charbonnet, oder wie man immer ihn ausspricht, ich weiß nicht, ob er da französisch ausgesprochen wird, Running Back der UCLA, gedraftet haben. Bitteschön, viel Spaß. Darnell Washington wäre ein Spieler, der mich interessiert hätte, Tight End von Georgia, der aber tatsächlich an 49 zu den Steelers gegangen ist, und vorher ist bei mir zum Beispiel BJ Ojulari, der Edge von LSU, ist zum Beispiel an 47 zu den Commanders gegangen. Und das waren so die Spieler in Reichweite, die waren kurz vorher weg, und ich habe dann gesagt, nee, dann nehme ich das Trade-Angebot an.
Können wir nochmal dann nachher, wenn wir da nochmal live reingehen, vielleicht reingehen. Ich bin an 51 gewesen und ich habe so ein bisschen hin und her überlegt, und also ich habe gerade das Beast offen. Also ich nehme oft auch Sachen von anderen Leuten einfach an. Ja, also Dane Brookler, ich bin Abonnent bei The Athletic, The Beast, das sind 1 Million Spieler gefühlt, oder ich glaube 400 Spieler jedes Jahr, die er dort analysiert hat. Er hat Luke Weibler, den ich gepickt habe von Ohio State, mit einer Grade 4. bis 5. Runde. Ja. Er hat bei Centern Joe Tippmann, sollte ja bekannt sein, Wisconsin, John Michael Schmitz von Minnesota, Ricky Stromberg, Kansas, also sehr interessante Namen einfach immer wieder. Die hat er noch vor Luke Weibler. Wenn man jetzt bei PFF ist, dann ist er auf 48 auf dem PFF Big Board. Also da sieht man, wie unterschiedlich die Sachen wahrgenommen werden. Und die Stärken und Schwächen sind gar nicht so viel unterschiedlich. Sie werden aber einfach ganz, ganz anders gewichtet. Während Brockler halt die fehlende Kraft als Schwäche sieht, sieht PFF diese Schwäche nicht ganz so, weil ihm fehlt halt manchmal den Anker zu setzen. Also Anker setzen heißt halt wirklich, dass du stehst fest und der Spieler kommt ein, der kann dich nicht mehr umstoßen. Ne? So kann er links und rechts, so ja, aber eigentlich kommt der Spieler nicht mehr an dir vorbei und dann ist der Ball eh weg, bis er es geschafft hätte. Aber die Athletik und auch die Technik, die er, oder den, ja, die Technik, die er hat mit seinen Armen, sind einfach so gut, wo ich auch sage, das überzeugt mich eher als die anderen, beziehungsweise bei Joe Tippmann könnte man noch drüber sprechen, den würde ich tatsächlich noch dort drüber sehen, aber das ist halt, ja, da kann man kann man ein bisschen drüber streiten. Dort, das sollte eine, ist nicht für mich ein Mögen, aber beide sind da auch von dem, von der Größe und so her nicht die Riesen, beziehungsweise tippt man schon. Weibler hat halt da Problem, dass er vom Körper auch nicht das typische oder der typische Center ist. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem, aber ja, für mich ein Second Rounder, definitiv. Und mit dem bin ich dort gegangen. Aber ich hätte unter anderem, da kommen wir wahrscheinlich nachher auch noch zu Sam Laporta, Tight End von Iowa, der ja auch bei vielen hoch im Kurs ist. Ist er bei dir auch so hoch im Kurs?
Nee, ehrlich gesagt gar nicht so. Liegt aber ganz einfach daran, der ist mit Sicherheit kein schlechter Tight End, alles gut, könnte bei uns auch ein System passen, aber es ist halt, dass ich glaube, ein Tight End braucht sehr, sehr lange, muss mindestens mit 2 Jahren rechnen, bis er sich tatsächlich so in ein Team reingefühlt und auf NFL-Niveau bewegt, und das ist halt unser Fenster, der hilft uns nicht weiter, und ich glaube, durch diesen All-In-Ansatz, den ich so sehe, ich glaube, Rico, du mittlerweile auch, ist es halt zu spät, wenn der erst in 2 Jahren einschlägt. Klar kann man dann über die Zeit danach diskutieren, aber ich finde, wir brauchen Spieler, die nicht 2 Jahre brauchen. Deswegen Boomer Bass, also welche, die direkt einschlagen, ganz klar, oder halt eben welche, die man weiterschickt. Alles andere macht, glaube ich, in unserer jetzigen Situation keinen Sinn. Das ist das große Problem.
Ja, aber da würde ich, das finde ich jetzt gerade ziemlich interessant, weil ich sehe es so ein bisschen, also ich sehe das ähnlich wie du, aber wenn du es so siehst, spricht das dann nicht eigentlich dafür, an 51 zu picken oder sogar hoch zu traden, um so einen Spieler oder die Wahrscheinlichkeit von der Qualität her einen solchen Spieler zu bekommen?
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber nicht, dass ich glaube, dass du hast ja immer noch ein gewisses Basspotenzial. Und ich glaube, wenn du unbedingt hochgehst oder hochtradest, dass du da trotz allem dieses Basspotenzial immer noch nicht ausschaltest. Ich glaube, dass deine Chancen, einen Spieler zu bekommen, das ist eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung, einen Spieler zu bekommen, der einschlägt, besser ist, wenn du viele Picks, sehr viel oder möglichst viele Picks in den tiefen Runden hast, und ich rede von wirklich relativ vielen, anstatt zu sagen, von wegen, ich setze einen Pick nach oben, weil diesen, wir sagen immer, das sind immer No-Brainer oder das sind Picks, die auf jeden Fall funktionieren werden oder sowas, aber das kann dir halt keiner garantieren. Und oft genug haben diese No-Brainer halt eben auch nicht eingeschlagen. Und dann hast du halt diese Picks in den Sand gesetzt. Du setzt halt alles auf ein Pferd. Das ist genau wie im Aktienhandel das Thema Risikostreuung. Und diese Strategie würde ich verfolgen. Grundsätzlich hast du recht, dass du sagst von wegen, ja, aber Moment, Spieler, den du höher pickst, hat eher die Wahrscheinlichkeit einzuschlagen. Ja, aber wie gesagt, alles auf ein Pferd setzen, dafür verlierst du dann auch alles, wenn es schief geht. Und deswegen da Risikostreuung und die Chancen maximieren, indem du mehr Picks hast. Das wäre halt mein Ansatz. Ich kann aber auch verstehen, wenn man es anders macht.
Ja. Gut, also an 51 habe ich gepickt. Du hattest getradet, hattest du gesagt, ne?
Ich habe getradet, genau. Ich bin auf 57 runtergegangen.
Gut. Und dort hast du es gerade schon gesagt? Ich bin gerade.
Nein. Gut. Ich habe nur gesagt, dass ich auf 57 runter bin.
Weil ich bin nicht hochgegangen von 84.
Okay. Das heißt, ich wäre als nächstes dran. Und das ist sehr interessant, was du genannt hast, denn tatsächlich kam ich bei John Michael Schmitz und Joe Tippmann sehr ins Überlegen. Und ich hätte dann normalerweise auch gepickt. Und dann bekam ich ein Trade-Angebot, was ich persönlich tatsächlich ziemlich gut fand. Und zwar bekam ich das Angebot von den Washington Commanders für Pick 57, mit dem, dass ich auch eingegangen bin. Die haben dann tatsächlich Joe Tippmann dort auch geholt. Und ich habe als im Gegenzug Pick 97 bekommen. Und jetzt kommt Offensive Tackle Charles Leno Jr. Ich weiß nicht, sagt dir was, Rico?
Der Name sagt mir jetzt was. Ich müsste jetzt aber. Das ist ein
durchschnittlicher Tackle. Relativ viel Erfahrung, und das war mir wichtig, 32 Jahre alt. Denn ich habe schon mal gesagt, dass wir, und jetzt vergesse ich den Namen schon wieder. Ich hatte den Namen schon letztens noch im Kopf und habe gedacht, ja, klar, Eric Flowers. wie er damals, als er bei uns war, Online stabilisiert hat aufgrund seiner Erfahrung. Einfach weil er Spielern Halt gegeben hat, Halt geben konnte, ohne selbst so zu brillieren. Und ich glaube, dass ein solider Offensive Tackle Charles Leno Jr. die Position auf Right Tackle dementsprechend schließen könnte, wenn Robert Hunt nochmal die Sicherheit geben würde und damit unsere komplette O-Line nach vorne bringen würde. Und Joe Tippmann ist vielleicht vom Potenzial und langfristig gesehen her der bessere Spieler, vor allen Dingen auf mit Center auf einer Position of Need. Aber ich fand Charles Leno Jr., stattdessen aber so attraktiv zur Stabilisierung der O-Line, dass ich daran nicht vorbeigehen wollte. Das heißt von wegen, ich habe im Grunde genommen Pick 57 gegen den Offensive Tackle eingetauscht, der, wie gesagt, kein Spitzentackle ist, aber ein solider Tackle in all den Jahren war und zusätzlich noch Pick 97 eingesammelt. Das war wohl. Und wenn ich nicht Charles Leno angeboten bekommen hätte, hätte ich an 57 tatsächlich Joe Tippmann auch gedraftet.
Macht dir das Gedanken, dass Charles Leno in seiner Karriere eigentlich bis auf 14 Snaps Left Tackle gespielt hat?
Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass er da dementsprechend umswitchen kann. Er wurde sogar teilweise, wenn ich mal gesehen habe, wird bei ihm teilweise sogar die Position des Centers noch mitgesehen. Ich glaube, dass ein Spieler mit der Erfahrung, ich weiß, es ist nicht so einfach, da müsste man tatsächlich den Andi, der ja vorletzte Woche hier war, nochmal fragen, wie es ist mit dem Positionswechsel. Ich glaube aber, dass Charles Leno das hinbekommen würde. Ich traue ihm das zu.
Okay, ja, also ich meine, das ist ein Spieler, der in den letzten, seit 2018 immer über 1000 Snaps gespielt hat. Also eigentlich gar nicht verletzt ist und in den Jahren seit 2016 dann 1011 und dann 988 Snaps, also eigentlich war er wirklich nie verletzt. Und interessant auf jeden Fall und würde wahrscheinlich die Line auf ein etwas besseres Niveau heben, wobei das Niveau grundsätzlich gar nicht so schlecht war, immer muss ich sagen. Wir waren zwar nicht gut, aber ich sag mal, wir haben klare Schwachstellen. Das macht es vielleicht einfacher, das Ganze nochmal zu analysieren. Dann würde ich sagen, bin ich wieder dran mit dem Pick 84, weil ich bin tatsächlich mit den vier Picks, ich habe da nichts trademäßig jetzt gemacht. Und zwar hab da überlegt, so was machst du, mir hat irgendwie nicht so ganz viel gefallen, ich finde aber einen Spieler unheimlich interessant im Draft und den hat PFF auch unheimlich hoch, andere Spieler, andere Analysten haben den eher in Runde 4, da haben wir keinen Pick und ich weiß nicht, wie weit er fällt. Von wem ich spreche, ist Trevius Hodges-Tomlinson, Cornerback von der TCU. Also das Team, was auch im Championship-Game gespielt hat, dort haben sie halt verloren, aber als TCU erstmal so weit zu kommen, das ist schon eine gewaltige Sache. Problem ist, dass er halt nicht die typischen Corner-Maße hat, also er ist einfach ziemlich klein gemessen an Cornerbacks, das ist so ein bisschen das Problem. Also da ist er auch in 2-3% Perzentil, also bei den unteren. Das ist so ein bisschen schade. Aber aufgrund dessen, was für ein Athlet er ist und wie er sich gibt, beziehungsweise wie er spielen kann von eben der Athletik. Er hat 2022 die meisten Forced Incompletions gehabt von allen Cornerbacks im College Football mit 21. Das ist einfach viel. Ich glaube, der hat so viel Potenzial und gerade mit unserem neuen erfahrenen unserem neuen Defensive Coordinator. Er muss nicht Press spielen, weil manchmal ist er zu aggressiv, weil er halt recht klein ist. Natürlich, deswegen fehlt ihm vielleicht auch ein bisschen das Gewicht. Ja, und deswegen wird er mal rumgeschubst. Deswegen spielt er manchmal überaggressiv und provoziert Flaggen. das ist halt so ein Thema, wo ich mir manchmal Gedanken mache, was so negativ ist. Der Frame, habe ich gesagt, auch nicht so. Aber ansonsten, die Anticipation ist super. Ich habe es gesagt, die Forced Incompletions sind stark. Und dementsprechend kann er eigentlich fast überall spielen. Ich denke, in der NFL wird er eher im Nickel zu Hause sein. Und wenn er ein bisschen wieder mehr in Zone Coverage spielt oder mehr in Zone Coverage spielen wird, das wird ihm auch zugutekommen. Weil er eben aufgrund dieser Athletik, also der hat ja, der ist im Top 20%, was zum Beispiel den 40-Yard-Dash angeht. Ja, beim Broadjump ist er bei den Top 10%. Vertical Jump Top 15%. Bench Press ist halt in den unteren 20%. So, das ist halt, es fehlt ihm an Kraft. Das sieht man. Aber die Geschwindigkeit, die Awareness und auch wie er das Feld bearbeiten kann, sind einfach stark. Und dementsprechend ist das für mich ein Spieler, der auf Cornerback einfach nochmal eine Ergänzung ist, die ich machen würde aufgrund dessen, wie letztes Jahr unsere Cornerback-Situation war. Und dort der Spieler einfach den Wert für mich auch an 84 hat, ihn dort zu picken und ich da einfach dann Best Player Available gegangen bin. Genau.
Kann ich nachvollziehen.
Hervorragend.
Ja, ich habe an 84 wen wundert's, ein Trade-Angebot bekommen von den Minnesota Vikings, die dann Christopher Smith the Second gedraftet haben. Und zwar habe ich Pick 87 und Pick 211 bekommen. Ich bin also tatsächlich de facto 3 Picks runtergegangen und habe noch ein Ticket für die 7. Runde gelöst. Bist du bevor 87 nochmal dran? Ich glaube nicht, ne?
Nein, ich habe gar keinen Trade jetzt drin gehabt. Also ich bin das nächste Mal an 197.
Und dann habe ich halt eben das gemacht, was ich vorhin schon angedeutet habe, nämlich, dass uns eine Art von Spieler fehlt. Ich habe dann auch wirklich geguckt, was ist meiner Meinung nach Best Player Available in der Range auf diesem Big Board. Und das war für mich tatsächlich Cedric Tillman, und zwar Wide Receiver von Tennessee. Und er erfüllt genau das, was uns nämlich fehlt, genau diese Lücke. Big Body Receiver, groß, kräftig, der halt eben Contested Catches gewinnen kann. Kann gut mit dem Ball umgehen. Was er hat quasi, fehlt so ein bisschen der Speed für so, um eine Deep Threat zu sein, beziehungsweise um nicht viel in Motion oder sowas zu benutzen, sondern er läuft tatsächlich Downfield und dann wirft man ihm den Ball zu und fertig. Er hat auf dem College auch tatsächlich nur einen sehr stark reduzierten Route Tree gelaufen, aber genau das ist das, worum es halt geht. Wir brauchen keine Spieler mit einem ausgeprägten Route-Tree. Wir haben auch Spieler mittlerweile, die Separation erzeugen. Wir brauchen Spieler, die in engen Situationen sich halt eben einfach durchsetzen können. Und da fand ich ihn halt dementsprechend sehr, sehr interessant und habe dann gesagt, okay, an 87 nehme ich dann halt eben Cedric Tillman. Luke Weipler war auch noch auf dem Board. Auch das wäre eine Überlegung gewesen. Aber da habe ich mich halt eben dagegen entschieden, weil wir Charles Leno schon hätten und habe dann gesagt, okay, dann lieber was anderes nehmen. Ich meine, es ist eine späte 3. Runde, ne? Fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz schick, da an der Stelle ihn zu nehmen. Und ansonsten, ja, war es das.
Ja, ich denke, also ist halt, ich sag mal, wenn ich jetzt College zu College vergleiche, einen Devante Parker für den einfachen Mann, wenn man das so nennen möchte.
Ja, genau. Aber das ist genau das, was uns halt im Kader fehlt. Deswegen habe ich gedacht, oder im Roster fehlt. Deswegen habe ich gedacht, okay, greifst du dazu.
Ja, ist ja auch verständlich. Man muss ja auch, da haben wir gerade gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht schieben wir das jetzt kurz ein. Man sollte als Team ja optimalerweise in den Draft gehen, ohne wirkliche Löcher im Kader zu haben. Das haben die wenigsten Teams.
Wir auch nicht.
Ja, was uns vielleicht so ein bisschen zugute kommt, dass es, ich denke, an den Spots, wo wir picken, es Spieler gibt, die unsere Needs auch abdecken. So zum Beispiel Luke Weipler, wenn man so möchte. Steve Avila, wir haben da vorletzte Woche drüber gesprochen. Das sind so Spieler, wo ich sage, ja, die könnten in dieser Range gepickt werden. Joe Tippmann, ja, die uns tatsächlich auch weiterbringen. Die bei uns, wenn ich sage, Eckenberg geht raus, Williams wieder auf Left Guard und dann hole ich mir einen Center, passt doch. Also ich glaube, da sind wir, was den Second und vielleicht auch den Third Rounder, je nachdem, wie das Board fällt, in einer sehr positiven Situation. Weil es kann natürlich auch sein, dass das Board so fällt, dass du eine Position pickst, die du vielleicht gar nicht brauchst. So, ich meine, du solltest einfach trotzdem Best Player Available gerade in den ersten Runden picken. Das Problem ist aber halt, wenn du schon einen jungen Starter hast, ich sag mal, stell dir vor, beide Tackles gut besetzt, weil ihr Back-to-Back gut gedraftet habt und ihr habt einfach zwei Starter. Und dann seid ihr an Bord und mit Abstand der beste Spieler auf dem Board ist ein Tackle. So, was machst du, wenn keiner mit dir traden will? So, nimmst du den Tackle oder gehst du dann für den Second Best Player? Ist doof, wenn das auch ein Tackle ist, aber da würde ich dann Second Best, vielleicht sogar Third Best Player Available akzeptieren, wenn du wirklich Elite auf einer Position aufgestellt bist. Aber dieses Elite, das gibt es eigentlich nicht. Also kaum. Man könnte bei den Dolphins zwischendurch diskutieren, bei Wide Receiver oder so. Aber selbst da sage ich, wenn wir jetzt eine krasse Nummer 3 draften würden, an 51, wenn irgendwer tief fällt, warum nicht? So, da bin ich dann schon wieder, ja, selbst bei uns, wo wir manche Sachen doch sehr, sehr gut besetzt haben. Aber ja, das nur kurz dazu noch mal. Das wollte ich noch angesprochen haben.
Ich habe jetzt ein bisschen den Überblick verloren, aber ich wäre als nächstes an 97 dran. Da wärst du ja auch nicht dran.
Nee, ich bin an 197 dran.
Ja, das dauert dann jetzt eine Weile, denn auch da bekam ich wieder ein Trade-Angebot, zwei Plätze runter zu gehen und Pick 216 noch einzusammeln für die 49ers. Und tatsächlich, die haben dann Carter Vaughn, einen Offensive Tackle, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, von Pittsburgh gedraftet. Und ich bin an 99 runter. Und habe dann überlegt, was ich dementsprechend tue. Auch da bekam ich Trade-Angebote, die mir dann aber nicht zugesagt haben. Ich glaube auch von den Ravens und sowas an 99. Und dann habe ich dann gesagt, okay, eine Position of Need und ein Spieler, der Range noch ist, ist tatsächlich Dayan Henley, Linebacker von den Washington State Cougars. Und der hat tatsächlich, der hat eine Menge Upside. Das wäre also tatsächlich ein Upside-Pick, so eine Art Luxus-Pick. Ist tatsächlich ein Sideline-to-Sideline-Linebacker, dessen Stärke tatsächlich Coverage ist, der den dementsprechenden Speed auch hat. Einen unheimlich schnellen ersten Schritt. Und der dementsprechend ganz schnell überall ist und auch tatsächlich die Gaps schließen kann, durch die Runningbacks kommen. Ja? Sehr explosiv, aber halt auch noch sehr, sehr roh. Also wirklich absolute Upside. Der braucht einiges an Arbeit noch, das ist schon klar. Ist aber ein Spieler, der meiner Meinung nach situationsmäßig schon uns in dieser Saison und spätestens in der übernächsten Saison helfen kann. Denn Linebacker sehe ich als eine Positionsgruppe an, wo wir tatsächlich noch ordentlich Verstärkung brauchten. Und in den Spieler, da habe ich mir tatsächlich auch ein kleines bisschen so, klar, Highlight-Tapes, da sieht man ja sowieso nur das Gute, gesehen. Das fand ich schon sehr, sehr schön. Und da habe ich gesagt von wegen, okay, den will ich. Er ist kein so guter Run-Defender. Okay, aber ich glaube, das brauchen wir da auch nicht unbedingt. Er ist eigentlich so ein bisschen geeignet als Hybridspieler. Also weil er so schnell ist, ist er im Prinzip so eine Mischung aus ist so ein Safety-Linebacker-Hybrid, wie ich sie eigentlich ganz, ganz toll finde und ist dementsprechend sehr versatil einsetzbar. Und dementsprechend habe ich an 99 Dayan Henley, Linebacker, Washington State Cougars gedraftet. Sagt ihr da was, Rico?
Ja, also, weil die Linebacker in diesem Jahr halt alle nicht so pralle sind. Also du hast, also ich weiß es jetzt nicht, ich habe deinen nicht gehört, aber in meinem Mockdraft gab es ja keinen Linebacker in Runde 1.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, kann sein, dass einer ganz spät gegangen ist.
Ich sehe da halt keinen. Ich finde es halt, also das wäre halt schon ein Stil. Also ich sehe den schon spätestens eigentlich Anfang Runde 3.
Oh, das wäre Ende Runde 3, ne?
Ja, weil, also PFF witzigerweise hat den an 1, also an Position, also der beste Linebacker im Draft, okay, sozusagen. Das ist doch, ich glaube, das ist ein, was haben die da, glaube ich.
Aber er ist halt wirklich sehr roh, also das sieht man auch auf Tape. Ne?
Na, aber der kann, Also, ich, wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht, ich habe kein Tape gesehen, aber der kann gar nicht roh sein. Der hat 6 Jahre am College verbracht. So. Also, das ist halt so ein Thema, ne? Der ist seit 2017 am College gewesen. So, weil Corona-Jahre und so weiter und so fort, ist dann im letzten Jahr von Nevada nochmal zu Washington State gegangen, ist da auch im First Team All-Pac-12 gewesen. Und ja, ist ein guter Spieler, muss man halt sehen, wie man ihn dann genau einsetzt. Aber ja, also für mich da definitiv ein Spieler, den ich da auch picken würde. Und gerade für uns, die ja auf Linebacker noch ein bisschen dünn besetzt sind, wenn man das so mal sagen möchte, ist das definitiv ein Spieler, den wir dort gebrauchen können. Ja? Dann bist du dran an?
128. Und man könnte eigentlich meinen, es steckt eine gewisse Strategie dahinter. Denn, wie sollte es anders sein? Ich habe getradet. Und zwar bin ich an 129 gegangen, also einen Pick runter. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den Trade tatsächlich gemacht, weil ich dann noch Pick 244 einsammel. Ich verstehe aber nicht, also als ob die Dallas Cowboys, mit denen ich getradet habe, tatsächlich dachten, dass ich mir Offensive Guard Curtis McClendon von Chattanooga hole. Den kannte ich gar nicht. Ich bin zufrieden, dass ich runtergegangen bin, denn tatsächlich habe ich dann als nächstes mir den Center geholt, den wir brauchen. Und du hast ihn vorhin schon erwähnt, an 129, Ricky Stromberg von Arkansas. Großer Center, schwerer Center. Er ist... ja, ich glaube, er ist brauchbar. Man kann ihn dementsprechend aufbauen. Er ist quasi erstmal fürs Backup da. Er kann sich noch einiges, auch er braucht noch einiges an Entwicklung. Deswegen würde er wahrscheinlich so tief fallen. Das ist halt auch so ein Boom-or-Bust-Pick eigentlich schon, wo man sagt von wegen, okay, der kann einschlagen, aber er braucht so viel Improvement, dass es nicht unbedingt misst. Er kann auch auf den Guard-Positionen spielen. Das heißt, er würde in der O-Line auf jeden Fall nochmal Tiefe geben. Und deswegen an 129 Ricky Stromberg von Arkansas. Ich glaube, das wirst du nicht kritisieren, oder? Ist ja fast schon Ende Runde 4.
Ja, nee, also ich denke, es ist definitiv ein Spieler, der auch auf der Position oder dort ungefähr gesehen wird. Und dadurch, dass er halt diese Flexibilität hat, auf mehreren Positionen spielen zu können, ist das, denke ich, definitiv eine Verpflichtung, die man an der Stelle machen kann. Also es ist ein grundsolider Pick aus meiner Sicht.
Und als nächstes kommt ganz, ganz lange nichts, weil ich ja in die späten Runden einfach nur reingetauscht habe. Und tatsächlich wäre ich am selben Pick dran, an dem auch du dran bist. Also man könnte meinen, dass ich bis dahin so eine gewisse Strategie verfolge, was die Trades angeht. Das hört jetzt aber ruckartig auf, weil ich gedacht habe, in diesen späten Runden macht es nicht mehr so viel Sinn, irgendwie, weiß Gott, wie zu tauschen. Das heißt, ich meine, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das wäre mein letzter Trade gewesen. Und ich wäre jetzt auch an 197 dran. Genauso wie du. Also, was nimmst du?
Ich nehme einen Spieler tatsächlich.
Oh.
Das ist überraschend. Und zwar habe ich dort von Michigan den Tackle Ryan Hayes. Ist halt ein Spieler, wo man jetzt kann man mögen, muss man aber nicht. Wir sind hier in der 6. Runde. Ja, ist einfach ein Spieler, der schnell ist, der aber bei Kraft so ein bisschen, ja, das bisschen das Schwitzen anfängt, wenn man das so beschreiben möchte. Aber vielleicht suchen die Dolphins das ja. Luke Wypler ist auch so ein Spieler. Ryan Hayes sortiert sich da sozusagen ein. Ich denke, er hat die Chance, halt als Backup zu spielen oder halt als Backup dann reinzukommen. Aber ja, er muss halt wirklich nochmal stärker werden und dann muss man mal sehen, was daraus wird. Also ist dort, also ja, kann man mal sehen, also kam halt auch als Tight End nach Michigan und ist einer der Spieler, die dann halt von Tight End auf Tackle umgeschult wurden. So, und das ja, sagt eigentlich immer schon ein bisschen mehr was aus. wenn Spieler so umgeschult werden. Und ja.
Ich glaube, wir kommen jetzt auch in die Bereiche, wo wir alle nicht gegenseitig zu den Spielern nicht mehr viel sagen können, weil ich habe ja gerade eben schon erzählt, dass ich die Spieler selbst erst im Rahmen des Mockdrafts kennengelernt habe.
Ja. Ja.
Ich habe mich tatsächlich für unsere Secondary entschieden, und zwar DeMarco Helms, Defensive Back von Alabama, wird bei Pro Football Network als Safety gelistet, hat auch Safety bei Alabama gespielt, gilt aber als sehr versatil, also kann auch auf allen Cornerback-Positionen dementsprechend eingesetzt werden. Physisch, Special Teams-Erfahrung, ehemaliger Wide Receiver, der dementsprechend auch so ein bisschen Ballhawk sein kann. Auch da, wie das jetzt oft, wie man es oft sagt, von wegen kann gut gehen, boom or bust, muss aber nicht. Hat erstaunlich gut auch gegen das Run-Game aufgeholfen. Das ist für Cornerbacks ja normalerweise nicht so das, was sie so gerne machen. Ich weiß, wovon ich rede. Also vielleicht mal als Erklärung jetzt aus der Praxis, gerade wenn man so auch kein Guter war, gerade wenn man anfängt oder sowas, ist es halt so, man läuft halt mit seinem Receiver mit oder deckt seine Zone, je nachdem, was man spielt. Wir haben bei uns sehr viel Man gespielt. Man läuft halt mit seinem Receiver mit und hört dann halt irgendwo dann von seinen Linebackern hinterm Rücken eigentlich run, 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 dreht sich so, während man läuft, quasi so mit halbem Auge nach hinten um und sieht halt, dass irgendwie ein Run geht, der irgendwie 3 Yards hinter der Line auf Scrimmage ist. Okay, dann bleibt man stehen. Weil, was soll ich jetzt noch groß laufen? Der Ball ist da vorne, mein Receiver ist keine Gefahr mehr, da vorne komme ich sowieso nicht rechtzeitig hin. Ja, scheiße. Zweimal ist es mir, weiß ich ganz genau, ist es mir nämlich passiert, dann ist der Running Back nämlich durchgebrochen und da war nämlich keiner mehr da, um den zu stoppen. Und wäre ich leer an die Line aus Scrimmage gerückt, hätte ich den noch stoppen können. Aber das Übelste war einmal, es hieß Run, 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 ich sehe das, bleib stehen, ja, war das ein Fake und der Ball segelt über mich hinweg in den Receiver-Touchdown. Dankeschön. Ich habe Ärger bekommen. Die nächsten Snaps habe ich auch nicht gespielt. Also, und Helms ist es halt, ist einer, der wirklich tatsächlich auch gegen den Run spielt, der auch gut gegen den Run soweit durchhalten kann. Aber wie auch immer, er ist nicht ganz so beweglich. Das ist so ein bisschen das Problem. Er ist in Hüften relativ steif wohl und hat zwar wieder hier auch Upside, gerade vom Physischen her, aber das muss man ihm noch so ein bisschen einbringen und wäre wahrscheinlich mehr ein Situational Defensive Back, also kein reiner Safety, sondern auch einen, den man dementsprechend als Cornerback einsetzen könnte. 197.
Sehr gut. Ja, und das ist halt genau diese Art von Spieler, die man dann halt einfach mal draftet, wo man hofft, was rauszubekommen oder die halt vielleicht eben auch nicht die Maße haben oder. Da gibt's einfach viele Begründungen, warum Spieler so weit fallen, aber man muss halt auch noch immer sagen, wir sprechen hier von den besten 250 College-Spielern, die sich für den Draft angemeldet haben. Das ist jetzt auch kein Fallobst, wenn man das mal so beschreiben möchte.
Die wären wahrscheinlich in der kompletten GFL Franchise-Player. Jeder Einzelne.
Ja, in der ELF auch. Also,
okay, die habe ich nicht verfolgt.
Ja, ich auch nicht, aber ich denke, dass sie wenn ich mir überlege, was für Spieler aus der Canadian League of Football kommen, die ja qualitativ vermutlich durchaus noch ein bisschen besser sein sollte als die European League of Football, sind das halt alle Spieler, die auch dort starten würden und zum Teil Franchise-Spieler wären und dementsprechend, ja.
Da kann ich an der Stelle nur noch mal das Buch Touchdown empfehlen, das ich vor einiger Zeit ja schon mal erwähnt hatte, wo es ja tatsächlich um so einen Spieler gibt, der im Quarterback, der in der 7. Runde gedraftet wird und der dann letztendlich in der europäischen Liga landet, und wo dann lauter Spieler sind, die irgendwie in der 6. oder 7. Runde gedraftet werden oder sowas und die dann halt eben durch die europäischen Ligen tingeln und da überall halt eben die Franchise-Player sind, aber auch überall nur einen Jahresverträge kriegen. Also, habe ich schon mal erwähnt, müsste man die alten Reihenfolgen reinhören, ich weiß gar nicht genau, welches war. Kann ich in dem Zusammenhang tatsächlich nur empfehlen. Das fand ich sehr gut, sehr erhellend irgendwie. Und ich glaube, dass es zumindest in der Richtung nah an der Wahrheit dran ist.
Ja, das stimmt.
So, Überblick verloren. Wann bist du als nächstes dran?
238 bei unserem normalen Pick.
Bin ich als nächstes dran an 211. Da habe ich den Pick, ja, den habe ich von, das war Pick 84, den ich glaube ich auch schon ertradet hatte, den habe ich dann bekommen von den Minnesota Vikings. Und da habe ich mich dann entschieden, ich bin wieder in die O-Line gegangen, Offensive Guard, Anthony Bradford von der LSU, Two-Year Starter da gewesen, Power Scheme Runner eigentlich, der dementsprechend die entsprechende Kraft hat. Das heißt, im Run-Game nicht so ganz für uns zu gebrauchen, aber tatsächlich auch sehr kräftig, auch gerade gegen Power Rusher gewesen, als Pass Blocking, aber halt dementsprechend auch, ich sag mal, wie eine Litfaßsäule, ne? Gegen die Elite, gegen, ja, zu wenig Speed, weil er halt eben da zu langsam ist, gerade was die horizontale Bewegung angeht, wird er gerade, wenn er mit Speed, also mit Kraft kann man ihn wohl kaum beikommen, aber mit Speed kann man um ihn rum, wenn man ihm da ein bisschen Technik beibringt und ihn da ein bisschen hinkriegt, dass er da beweglicher wird, kann er eine Tiefenergänzung in der O-Line sein und mehr ist es auch dementsprechend nicht. Also an 211 Anthony Bradford, Offensive Guard von LSU. Und jetzt habe ich meinen Draft versehentlich gelöscht.
Weltklasse.
Ich weiß noch, welche Spieler ich als nächstes habe. Es kommen noch drei Stück. ich weiß auch, in welcher Reihenfolge ich habe. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Position.
Ist ja vollkommen okay. Ich finde es, also Bradford an der Stelle wäre natürlich... Was?
Drei Spieler habe ich noch, die danach kommen. Also drei Picks hätte ich noch.
Bradford an der Stelle wäre natürlich schon ein Stil. Also,
oh, du kennst ihn. Ich kannte ihn vorher nicht.
Doch, also weil er eigentlich in vielen Boards höher ist. Also PFF hat ihn zum Beispiel in Runde 5. Bruckler hat ihn irgendwo zwischen Runde 3 und 4. Also da gehen die Meinungen halt einfach auch sehr, sehr weit auseinander. Aber alle sagen halt auch, er bräuchte noch ein bisschen, um halt wirklich reinzukommen. Aber es wäre halt wirklich einer, der einfach die Power mitbringt, ne? Dem man andere Sachen dann noch beibringen sollte, gerade auch technisch, wo er einfach noch viel, viel lernen muss. Aber insgesamt, ja, ein Spieler, der auch schon mehrere Positionen bekleidet hat, aber auf Right Guard deutlich eher zu Hause ist als auf zum Beispiel Left Tackle, wo er auch schon gespielt hat. Genau.
Ja. Dann würde ich jetzt vorschlagen, ich weiß nicht, wie viele Picks du noch hast gerade. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm.
Einen habe ich noch.
Dann mach den einen noch und dann mache ich meine drei, die ich dann spät ertradet habe, quasi alle in der siebten Runde. Ja.
Ja, da kommen wir dann, da war dann so, hey, okay, was mache ich jetzt an 238? Und da habe ich einen Spieler gepickt, der vielleicht nie das Spielfeld sehen wird, weil der Kollege einfach mit 6 Fuß für einen Defensive Interior Player absolut, absolut aus dem Raster fällt. Ja, das ist wirklich, also kleiner geht's dann eigentlich auf der Position nicht mehr. Und ich spreche von Jonah Tavai, der bei den San Diego State Aztecs gespielt hat. Für mich einfach ein Typ, der super, super viel gemacht hat, also sehr aggressiv ist und so weiter und so fort. Und auch wirklich was bewegt hat. Ich weiß halt aber überhaupt nicht, ob der mit der Größe und auch 290 Pfund, das ist halt am unteren Ende, ich weiß nicht, ob der es jemals schaffen wird, in der NFL zu spielen. Das ist halt so mein Problem. Ich glaube, wenn der es schafft, also wenn der soweit die Kraft halten kann, aufbauen kann, dann ist das einfach ein krasser Typ. Der hatte jetzt in 2 Jahren hintereinander hatte der Double Digit Sacks, 2021 10, 2022 12. Das ist schon krass. Aber ich habe einfach Fragezeichen, ob der jemals in der NFL spielen kann. Und da ist für mich halt so einer, der super produziert hat, der wirklich theoretisch das Potenzial hat, wo ich aber nicht weiß, ob er es ausschöpfen kann. Das ist ein Spieler, den ich dann halt genau da picke. Genau, okay. John Tavai.
Ich bin da tatsächlich auch auf die Defense-Seite gegangen. Und zwar ins Backfield weiter. Eingedenk unserer letztjährigen Saison. Man kann nie genug Cornerbacks brauchen. Und zwar Tyavaan Mullen. Seines Zeichens Bruder von Trevon Mullen und Cousin von Lamar Jackson. Ist halt ein Cornerback, der sehr schnell ist, sehr effektiv dementsprechend in Man-Coverage, auch im Slot. Sein Problem ist aber, er ist undersized. Das kann man aber auch nicht beibringen. Er kann vielleicht ein bisschen Muskelmasse auflegen oder sowas. Aber ganz klar, seine Qualität ist der Speed. Und wenn man da tatsächlich ihn als Man-Cover rausholen kann, sodass er da zweite Geige spielen kann oder sowas, oder dritte Backup, wäre das schon ein ganz großer Gewinn. Das wäre das nächste Tyavaan Mullen, Cornerback Indiana. Und Rico, du müsst dich einfach ein, wenn du einen der Spieler kennst oder zu einem Spielspieler was sagen willst, ja?
Ne? Ja, ich schreie dann einfach ganz laut.
Genau, mach das. Dann tatsächlich die nächste Position ist ein Running Back, den ich geholt habe. Ich weiß, Running Backs, wer weiß das schon, aber ich habe gedacht, Lou Nichols, der Dritte, habe ich geholt, Running Back von Central Michigan. Power Runner. Das heißt, deswegen nicht irgendwie der shifty Running Back, der irgendwie weiß Gott wo guckt, sondern Downfield Runner. Das heißt, block ihm eine Lücke, er bricht das zweite Tackle und dann ist er durch. Und dann ist er auch weg. Aber hat er nicht die Lücke freigeblockt, läuft er voll in die D-Line rein. Oder bricht er zufälligerweise nicht das Tackle direkt oder sowas. Also er kann nach Kontakt, kann er auch nichts mehr rausholen. Er bricht dann irgendwie einfach irgendwie durch. Und das passiert in jedem 10., 15. Play. Wäre halt dementsprechend einfach nochmal so einen Downfield-Runner, den wir so noch nicht haben. Ja. War halt einfach dementsprechend Versuch wert. Als letztes habe ich dann nochmal auf der Offense-Seite nochmal für Tiefe im Wide-Receiver-Room gesucht. Eingedenk dessen, dass wir zum Beispiel auch Spieler verloren haben. Ich bin gegangen zu Matt Landers. Von Wide Receiver von Arkansas, der auch wieder ein guter Ex-Receiver sein kann oder sowas. Sehr groß, sehr, sehr groß, mit einem weiten Catch-Radius, der dementsprechend auch angespielt werden kann, wenn mal, ja, wenn nicht, wenn der Quarterback einfach nur eine Notfallanspielstation braucht, dann kann man ihm den Ball einfach mal zuwerfen. Aber er braucht bessere Hände. Er kann so gut wie nicht, also er hat so gut wie keine Separation, obwohl er eigentlich einen guten Speed hat. Er ist tatsächlich ein bisschen für seine Größe noch ein bisschen zu leicht. Gerade gegen Press Corner oder sowas gibt das ein Problem und er ist dementsprechend auch kein guter Blocker. Aber das sind Sachen, glaube ich, die man in der NFL relativ schnell hinkriegt, dass er Gewicht zulegt, Muskelmasse zulegt. Und dann könnte er tatsächlich ein fünfter Receiver oder sowas werden. Zumindest hat er das Potenzial dann dazu. Aber auch, wie du es gerade eben so schön gesagt hast, bei allen den drei Spielern, die ich jetzt hier genannt habe, ist fraglich, ob sie überhaupt jemals das Feld sehen werden oder ob sie überhaupt das Camp überstehen. Aber es ist halt Boom or Bust. Wenn sie durchkommen und man ihnen das dementsprechend beibringen kann, können sie halt dementsprechend eine echte Verstärkung sein. So, und meine Taktik, glaube ich, war ganz deutlich, nämlich, dass man hingeht und dementsprechend, einfach viele, viele Picks sammelt, gerade in den späten Runden, um da halt eben möglichst viele Spieler zu holen, in der Hoffnung, einer schafft es.
Ja, das...
Man könnte fast meinen, das System steckt dahinter.
Gibt's ja nicht. Ja, das stimmt aber, und da muss man halt dann einfach ein bisschen Glück haben. Ja, bevor wir jetzt einfach mal live gleich noch einen kurz machen. Michael, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber angeblich sollen die Dolphins ja auch von Teams angerufen worden sein aus den hinteren Plätzen der ersten Runde. Ja, ob man nicht vielleicht Interesse hat an einem Uptrade.
Ja, ich hab's nicht gehört, wenn ich ehrlich bin. Ich würde darauf aber auch nicht so viel geben. Also, ich meine, du warst jetzt auch bei drei Fanclub-Mock-Drafts dabei.
Und diese Trade-Geschichten, die sehen in diesen Engines und auch von außen immer so einfach aus. Und immer so, so von wegen, ja, dann suche ich halt einen Trade-Partner, dann hole ich mir halt eben einen Trade-Partner. Punkt. Ich glaube, dass das sehr, sehr viel schwieriger ist. Und dass diese Anrufe von den Leuten, die runter wollen, rein theoretisch, dass das kommt so nach dem Motto, um zu vernebeln, welchen Spieler sie wirklich haben wollen. Und wenn einer für einen, also jeder will irgendwo einen Downtrade haben, am liebsten. Ich glaube, 50% oder 60% aller Teams in der ersten Runde möchten gerne einen Downtrade haben, um zusätzliches Draftkapital einzusammeln. Das ist eigentlich immer so. Weil die erste Runde klingt zwar attraktiv, aber da gibt's immer viele Spieler, die man irgendwo holen kann und man ist mit dem einen oder mit dem anderen Spieler immer irgendwo auch zufrieden. Aber den absoluten Value kriegst du halt, wenn du zum Beispiel 3 Starter dadurch in der zweiten Runde holst, ist immer noch besser, als wenn du einen Spieler an Position 22 pickst. Und viele sagen dann, okay, wenn ich runtertraden kann, dann mache ich das, dann habe ich halt eben zusätzliches Draftkapital. Aber viele wollen auch einfach dann einfach nur klar machen, so nach dem Motto, ja, auf uns braucht ihr gar nicht achten, um dann den Spieler picken zu können, den sie vielleicht an der Position wirklich wollen. Also das halte ich wirklich nicht für so realistisch. Vor allen Dingen, glaube ich, von 51 hochzutraden, ist viel, viel, viel zu teuer. Und das wissen auch die anderen Teams, die anderen Franchises. Ne? Ja, das willst du abgeben. Also ich pick hoch, ich gehe gerne hoch an 30 und gebe dafür Pick 51 und 200, was ist das, 221, den wir haben oder so, ne?
Ja, gut, das ja, ich also, ja, gut. Aber das ist ja unrealistisch, da müssen wir nicht drüber sprechen.
Aber ich gebe dafür nicht irgendwie 51 und 97 ab oder sowas. Tatsächlich nicht.
Nicht? Nee. Ja, also.
Und auch kein Draftpick nächstes Jahr. Weil ich bin endlich froh, wenn wir dann endlich, also wie gesagt, wir brauchen das nächste Jahr noch und im nächsten Jahr müssen wir im Draft wahrscheinlich schon wieder an den Rebuild denken. So, von daher.
Ja, gut, das, da, ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt an den Rebuild denken muss, der kommt halt und man muss trotzdem gute Spieler draften, so.
Ja, eben.
Also, ich fand's interessant. Ich habe ja mir 10.000 Mockdrafts jetzt noch reingezogen. FiveReasonsSports.com, das fand ich interessant. Die Dolphins traden mit Kansas City. Und Dolphins bekommen Pick 63, 95, 122. Für Pick 52, 238 und für Emmanuel Ogbah. Fand ich interessant, dass der Kollege dann Zach Charbonnet, den Running Back von UCLA, den hast du ja vorhin auch schon erwähnt, draftet. Oh, weiß ich nicht. Ja, ob ich da in Runde 2 auf einmal einen Running Back picken würde, was eigentlich nicht zu den Dolphins passt, wenn man sich das aus den letzten Jahren so mal angeschaut hat. Ich find's auch super interessant, wenn man sich Mockdrafts anschaut und es gibt auch so Mockdraft-Database, die so ein bisschen querbeet suchen. Da Draftwire, Will McDonald den 4., den wir in der 2. Runde draften, Edge Defender habe ich klar in der 1. Runde. Five Reasons Sports, das ist eben der Zach Charbonnet. DraftKings hat uns mit Devin Akane oder Achane, ich weiß es gerade gar nicht genau, wie er es ausgesprochen wird, Running Back von Texas A&M. Ich finde Running Back einfach, weiß ich nicht. Pro Football Network hat uns mit Deonta Becks, Cornerback von Maryland. Für mich ein First-Round-Pick.
Ich wollte gerade sagen, also da, den würde ich an der Stelle nehmen, sofort.
Ja klar, TVSN oder TWSN, Daniel Washington. Ich denke, da wird es dann schon relativ realistischer. Das ist halt, also ich habe so viele Sachen gesehen.
Den hatte ich, wenn ich mich nicht täusche, in der ersten Runde.
Ja, es gibt so viele Sachen. Steve Avila zum Beispiel hat Fox Sports. Weil ich habe einfach Miami Dolphins Mock Draft mal aufgemacht. Die haben Steve Avila an 51. Einige sagen, der ist da nie. Ich habe auch schon Mock Drafts gesehen, wo der Ende Runde 3 geht. Und ich denke, die Range aktuell von Spielern finde ich momentan noch so krass. Selbst von Spielern, die Mitte Runde 2 gehen sollten, dass die zum Teil bis Mitte Runde 3 bei manchen fallen, ist halt krass. Ja, aber was ich jetzt meine, ich habe hier jetzt einen, den PFF Mock Draft Simulator habe ich jetzt mal an. Micho, eine Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich für einen Spieler hochgehen, weil ich glaube, er würde unsere Line direkt verbessern und das vielleicht sogar am Ende der Runde 1 oder Anfang Runde 2. Und das ist Osiris Torrens, der Guard von Florida, von den Florida Gators. Das ist tatsächlich ein Spieler, wo ich sage, ja, der könnte uns wahrscheinlich direkt helfen, ist deutlich der beste Guard für mich in der Klasse. Und wenn wir da drankommen, nicht viel bezahlen, das wäre ein Uptrade, was ich verstehen würde, wo ich auch sage, das ist der Spieler, also das muss man dann mal schauen, aber das wäre vielleicht ein Spieler, der es wert wäre, wo wir dann einen zusätzlichen Guard hätten, aber auch keine Premium-Position, ne? Muss man halt dann auch wieder sehen. Und meine Tobi hat ja immer noch das die Idee mit Rob Havenstein als Right Tackle, wenn wir das dann auch noch hinkriegen, dann passt das wieder, aber ja, das wäre tatsächlich ein Spieler, wo ich mir überlegen würde, ob wir den nicht draften sollten. Also das wäre der einzige, wo ich sage, da kann man für Need hochgehen, aber auch da darfst du dich nicht ausziehen lassen.
Genau, das ist das Entscheidende. Du darfst dich halt eben nicht ausziehen lassen. Und du hast gerade eben richtig gesagt, wir sind eigentlich in der komfortablen Position, dass Spieler mit Value für unsere Needs wahrscheinlich fallen werden. Sodass wir da eventuell Möglichkeiten gesehen haben. Ich meine, wie oft hast du jetzt bei mir in den Draft gesagt, von wegen, hey, das ist eigentlich sogar ein Stil, weil du bist ja tiefer in der Draft-Geschichte im Moment drin als ich. Und was ich da in den späten Runden geholt habe, wie Ricky Stromberg, an 99 den Dale Henley oder Anthony Bradford in der 7. Runde oder sowas. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Vorteil für uns. Generell muss ich aber auch sagen, einen Draft mit relativ wenig Picks zu haben, ist für uns in diesem Draft sogar noch vergleichsweise lukrativ, weil ich die Draftklasse dieses Jahr overall nicht so gut einschätze. Kann man sich natürlich immer täuschen, klar, aber insgesamt habe ich das Gefühl, sowohl in der Spitze als auch in der oberen Breite fehlt was. Also deswegen ist mir der First Round Mock auch relativ schwer gefallen. Ich habe bei vielen Spielern, die ich gepickt habe, gedacht, naja, im Grunde genommen nicht wirklich das, was ich im Normalfall in der ersten Runde holen würde. Aber in diesem Draft, ja, weil sie in diesem Draft halt da dementsprechend sind. Also ich habe das Gefühl, dass in der ersten Runde bei mir relativ viele Leute gegangen sind, die in anderen Drafts zweite Runde gewesen wären. Ja. Und deswegen finde ich tatsächlich einen Downtrade auch deutlich attraktiver als ein Uptrade bei diesem Draft. Also ich meine, das finde ich generell, aber da macht es, glaube ich, nochmal mehr Sinn.
Ja, da stimme ich dir auch zu. Also ich glaube, insgesamt ist halt, ich sag mal, du hast aber Cornerback, Edge, die super stark sind, Tight Ends, auch super starke Klasse, was ja uns vielleicht auch zugutekommt, weil dann halt noch ein paar gute Tight Ends in Runde 2 vielleicht da wären. Und du hast aber halt auch, du hast die Top Quarterbacks und dann hast du vielleicht noch einen Hooker und dann wird's halt schon spärlich. Du hast keine Top Wide Receiver wie in den letzten Jahren. Die O-Line gibt auch in meiner Meinung nach dieses Jahr nicht viel her. Also all das, was in den letzten Jahren so phänomenal stark war, ist dieses Jahr nicht stark. Du hast ja du hast auch keinen wirklichen Linebacker. Safety-Klasse ist dünn besetzt. Aber du hast viele Cornerbacks, du hast viele Edge-Defender. Ich denke, davon werden wir viel in den ersten 2-3 Runden sehen. Und darüber hinaus sind's, also wie gesagt, es fehlt mir auch so ein bisschen, hatte ich ja im First Round Mock Draft auch gesagt, es fehlt mir so ein bisschen du hast bei allen Positionen irgendwie so das Gefühl, in den letzten 3 Jahren waren ein paar Spieler dabei, die besser waren. Bei Wide Receiver müssen wir nicht drüber sprechen. Bei Quarterbacks ist das so, es gibt keinen Trevor Lawrence, es gibt keinen Joe Burrow. Es gibt auch auf Cornerback auch so gerne ich Gonzalez und ich Witherspoon mag, aber ja, sie sind auch kein Sauce Gardner, wenn man das mal so sagen möchte. Ja, und das hast du halt bei vielen Positionen. Tyden tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist so mit Michael Meyer zum Beispiel das Beste, was in den letzten Jahren so rausgekommen ist. Aber bei vielen anderen Positionen sind halt die Top-Spieler wirklich nicht ganz auf der Höhe, wo ich sie sonst hätte. Das ist halt genau das, was du gerade beschrieben hast. Wunderbar. Ja, ich würde jetzt einfach tatsächlich hier so live in der Folge, ich drücke mal auf Enter, den Draft.
Ja, warte, können wir gerne machen, aber ich wollte fragen, ob du, möchtest du, ich hab so ein paar Geschichten, weil wir vorhin über die Trades gesprochen haben, gibt so ein paar Draft-Geschichten oder Knotenpunkte, über die wir, ich weiß nicht, möchtest du da vorher drüber reden oder nach unserem Live-Draft?
Das finde ich ganz gut. Ja, aber was meinst du mit Knotenpunkten?
Ja gut, erster Knotenpunkt ist, welcher Quarterback geht an 1? Ne? Da hört man ja alle drei Top-Quarterbacks quasi. Ich habe sogar in einem Mock-Draft den vierten hier, Levels habe ich auch noch da gesehen, also da hört man ja alles Mögliche. Stroud, Young, Richardson und Levis, ich habe alles gehört, ne? Aber eigentlich läuft es auf Richardson, Young und Stroud hinaus und das ist, glaube ich, relativ gleich verteilt. Und das dritte ist, traden die Cardinals nach unten? Kriegen sie einen Trade-Partner? Weil ich habe im Moment das Gefühl, dass die Leute die Cardinals auch so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen, die anderen Franchises, weil die Cardinals würden halt gerne runter, aber irgendwie will keiner an 3, so ein bisschen. Und wie sieht's aus mit Jets und Packers? Das, finde ich, sind so die Knotenpunkte im Moment so für den Draft, die auch komplett entscheiden, wie der komplette Draft laufen wird, auch was Trades angeht, oder?
Also, Jets und Packers würde ich so ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, das hat jetzt keinen großen Einfluss auf den Rest der NFL. Ich bin relativ sicher, dass Bryce Young als Quarterback Nummer 1 vom Board gehen wird. Es würde mich massiv überraschen, wenn er es nicht ist. Massiv.
Ich hatte, glaube ich, Stroud in meinem Draft an
1. Ich kann alles verstehen, aber wie gesagt, ich habe ja auch, Bryce Young wäre halt ein Outlier, das muss man halt einfach auch so festhalten, aber er war der beste Quarterback im College, das muss nicht mal was heißen, aber für mich war er der First Overall Pick. Für mich ist halt die Frage wirklich an 2 bei den Texans, das ist für mich die größere Frage. Picken die Texans jetzt Will Anderson, Tyree Wilson als Defender oder gehen sie wirklich für einen Quarterback, was Sinn ergeben würde, weil du pickst an 2. Ich meine, also, wer gibt dir, natürlich kannst du nachher wieder irgendwen feuern, 2 Spieltage vorher, und dann stehst du da und, oder feuerst den Trainer eben nicht und dann pickst du halt an 2 und nicht an 1. Das ist für mich halt so der Kasus Knaktus, so. Für mich sollten sie einen nehmen und ich weiß es und ich denke, das wird ganz, ganz viel ins Rollen bringen. Wer dort gepickt wird und so weiter und so fort. Und dann, ja, glaubst du, dass wer an 3 hochgeht?
Hätte ich gesagt, glaube ich das halt eben nicht. Ich glaube tatsächlich, dass viele sagen, okay, also die Colts werden wahrscheinlich sagen, wir nehmen, was an 4 kommt als Quarterback. Weil die sicheren Bänke sind quasi weg und wir können den Quarterback so oder so den Quarterback nehmen, der übrig bleibt. Welchen davon ist uns eigentlich egal? Ja, wahrscheinlich eher wie auch immer. Ne? Und dass die anderen aber sagen so von wegen, okay, Stroud und Young sind weg. Das wäre meine Meinung an dem Punkt. Und für Richardson zum Beispiel springen wir nicht so weit hoch. Weil welche Teams sind es, die so weit hoch müssen? Und das werden wir nicht tun. Und die Cardinals werden den Teufel tun oder wären dumm, wenn sie runtergehen würden im Moment und einfach quasi einen schlechten Tausch machen würden oder sowas. Und sie werden bis zum letzten Augenblick warten und dann müssen sie picken. Und wie gesagt, mehr will ich jetzt tatsächlich nicht spoilern. Wer wissen will, wie es bei mir ausgeht, muss dementsprechend den tatsächlich meinen Mockdraft hören. Jetzt machen wir die ganze Zeit Cross-Promo. Tut mir leid.
Ja, ich meine, das ist ja super interessant, weil du hast die Lions, die Raiders, die Falcons, du hast die Titans, über die es ja Gerüchte gibt, die hochtrainen könnten. Die Patriots, nach dem, was man so gehört hat.
Was sagst du denn zu dem Richardson-Hype?
Ja, er bringt halt das mit, was man sich verspricht. Also beziehungsweise er bringt die Upside mit.
Das wäre dieser Josh Allen-Pick, ne? Ich glaube, dass tatsächlich Josh Allen da viele Leute nervös macht, beziehungsweise nachdenklich macht. Aber wie oft ist es so, dass jemand, der so tatsächlich mit diesen Skills in die NFL kommt und dann tatsächlich auch direkt einschlägt? oder dann auch wirklich einschlägt. Das ist meistens ja nicht so. Und nicht jeder kann sich wie die Packers leisten, dann Jordan Love 3 Jahre lang hinter Aaron Rodgers lernen zu lassen.
Ja, das stimmt schon, aber ich denke, also er bringt halt das Paket mit, um viel zu machen. Jetzt muss man mal schauen, ob er das auch bestätigen kann. Ja, ich bin da, also für mich ist er definitiv ein Top-5-Pick. Für mich ist der Floor eigentlich die Seahawks an 5. Aber er bringt halt vieles mit, also was Möglichkeiten, was Potenzial, was Upside angeht. Und für dieses Upside pickst du ihn inzwischen da oben. Und muss man halt sehen, ob er, also für mich ist er ein besseres Prospect als Josh Allen damals. Und ich dementsprechend
sehr riskant.
Ja, na klar, aber
ich glaube, das ist halt so eine, du pickst halt hoch, richtig? Aber es ist tatsächlich das, was man eigentlich in späteren Runden macht, nämlich es ist ein Boom- or Bust-Player. Also ja. Entweder er schlägt ein und dann wird er direkt einer der Top-Quarterbacks oder der geht ein wie eine Primel. Teams halten 3 oder 4 Jahre an ihm fest und versauen sich komplett die nächsten Jahre.
Ja, aber das ist doch Wurst. Also, ja.
Boah, weiß ich nicht.
Also, ich meine, es wird keiner diesen Pick an, selbst an 1 würde keiner wahrscheinlich diesen Pick irgendwie verurteilen. Das würde man so, okay, aber verständlich, weil aus diesen Gründen. Und es wird dir, meiner Meinung nach wird dir auch später niemand sagen, boah, was habt ihr da denn gemacht? Und wird's nicht geben für den Pick. Und das, ja, die NFL ist aber inzwischen auf, gerade auf Quarterback, eine Liga, die Boomer Bust ist, wo ja, du sagst.
Wobei ich sage ganz klar, ich halte die Bust-Wahrscheinlichkeit bei Anthony Richardson für fast bei 70%.
Ja, aber.
Da finde ich dann einen Top-10-Pick für so eine hohe, in meinen Augen so eine hohe Bust-Wahrscheinlichkeit. Und ich bin ja, weiß Gott, weiß kein Experte und liege gerade bei Quarterbacks gerne mal falsch. Aber dafür wäre mir ein Top-10-Pick tatsächlich zu viel.
Für 70%. Nee, für mich überhaupt nicht.
Ja, aber da sieht man, wie unterschiedlich da die Meinungen sind, ne?
Aber das ist halt.
So, also agree to disagree.
Ja, aber ich meine, wenn man sich aber mal überlegt, wer so gedraftet wurde in den Top, sagen wir mal Top 10. Letztes Jahr keiner. Da wurde nur Kenny Pickett an 20 gepickt in der ersten Runde. 2021, Trevor Lawrence, gut, das ist, müssen wir nicht drüber reden. 2, Zach Wilson, 3, Trey Lance, 11, Justin Fields, 15, Mac Jones. Ja, so. Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields, weiß ich jetzt nicht. Dann 2020 Joe Burrow und Tua und Herbert, 1-5-6. Ja, jetzt muss man halt Tua zum Beispiel, könnte man vermutlich ein bisschen anzählen, um das mal so zu formulieren. Ja, für einen Top-5-Pick. 2019 Kyler Murray, Daniel Jones, 1-6. Ja. 2018, ja gut, Baker Mayfield an 1, Sam Darnold an 3, Josh Allen an 7, Josh Rosen an 10. So, 2017 an 2, Mitchell Trubisky, 10, Patrick Mahomes, 12, Deshaun Watson. Gut, ich meine, da hat sich das dann ausgezahlt. Ich meine, wir müssen jetzt nicht weiter zurückgehen, weil dann haben wir so die Blake Bortles, Jared Goffs, Jameis Winston, Marcus Mariota, Carson Wentz, solche Spieler. Aber ich denke, das zeigt halt, ja, du hast auch in den letzten Jahren immer diese Boomer-Bust-Geschichten gehabt, sag ich mal. Oder halt zumindest, das sei nicht, wo ich sage, boah, das ist ja ein Quarterback, an den du mega lange festhalten solltest jetzt bei manchen, ja. Also der 2022er Draft fand ich solide, aber wenn ich mir jetzt halt den 21er Draft angucke, außer Trevor Lawrence, sind das für mich an die anderen 4 Franchises, auch die Bears hätten eigentlich was anderes machen können. Sind es aber auch alles Quarterbacks, die nicht fest im Sattel sitzen oder gar nicht mehr eigentlich Starter sind. Sondern dementsprechend, ja, verstehe ich den Einwand, aber gemessen an dem, was in den letzten 5 Jahren in die NFL gekommen ist und was wo gepickt wurde, ist Richardson für mich definitiv ein Top 5, wäre sogar Top 3 Pick.
Ja, kann ich auch nachvollziehen, aber wir landen wieder bei derselben Diskussion, die gerade wir beide, ich glaube, wir tanzen diesen Reigen jetzt schon seit 1,5 oder 2 Jahren, immer wieder die Diskussion, wie viel ist ein Quarterback tatsächlich wert? Und ich glaube, da kommen wir beide ja, glaube ich, irgendwann auch nicht zusammen. Da läuft es letztendlich wieder drauf hinaus.
Muss man ganz klar sagen. Kurz, da, wenn wir da jetzt weitergehen, ich glaube, irgendwer wird an 3 hochgehen, aber eher um auf die vor die Seahawks zu springen, weil ich glaube, die werden, also es sei, weil Micho, gibt es, ich habe deinen Mockdraft nicht gehört, aber für mich persönlich, Will Lewis ist so die Verkörperung der Indianapolis Colts. Ich weiß nicht wieso, ich kann mir nicht helfen, aber wenn ich an die Indianapolis Colts denke, dann denke ich mir so, ja, da kann eigentlich nur Will Lewis Quarterback werden jetzt. Weiß ich nicht. Also, es schreit danach so. Das ist ein Match made in heaven. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil Indianapolis Colts so, Will Levis so, ja, keine Ahnung. Ich kann es nicht beschreiben, ist für mich passt es einfach. Und ja, ich denke, es wird wild auf jeden Fall. Und ja, darüber hinaus muss man mal gucken, wer für wen hochgeht. Ich hatte noch einen anderen Trade in meinem Mockdraft, da muss man mal schauen, ob das passiert. Aber ja, interessant auf jeden Fall, sage ich mal, was möglich ist. Genau. Hast du noch weitere Knotenpunkte, über die wir jetzt nicht
gesprochen haben? Also das waren jetzt so die, wo ich sage, von wegen, wo sich tatsächlich der komplette Draft entscheidet. Wie gesagt, hört euch generell gerne Cross-Promo wieder meinen Mockdraft an. Da drehe ich vielleicht an, wenn einige sagen, vielleicht ein bisschen frei. Ich glaube aber, dass ich alles begründen kann. Und ja, dann lass uns jetzt mal mit unserem Live-Draft loslegen, ne?
Ja, also ich drücke jetzt
einfach. Ich weiß nicht, wie du es machen willst, aber ich lasse mich überraschen.
Ich habe jetzt einfach, also ich würde jetzt einfach durchlaufen lassen bis zu 51, weil ja, für welchen Spieler sollte man hochgehen? Ich meine, hier die. Das ist jetzt halt.
Welche Engine benutzt du und wie bekomme ich
PFF,
die dann noch verfügbar sind?
PFF. Ich finde es jetzt gerade interessant, ich habe nach Pick Nummer 7 kurz auf Stopp gedrückt. Einfach nur, also Bryce Young geht an 1, an 2 geht Anthony Richardson, an 3 pick Nikhil Harry, Jalen Carter, an 4 Will Lewis zu den Colts. CJ Stroud geht an 7 zu den Raiders. Okay. Tyree Wilson und Will Anderson zu den Seahawks und zu den Lions. Also da sind jetzt die 4 Quarterbacks vom Board und ja, ist auch tatsächlich möglich. Also dass der so weit fällt. Ich lasse jetzt mal, jetzt kann man hier nochmal gucken, die Jets picken an 13 Paris Johnson Jr. Tackle, die Patriots picken an 14 Jackson Smith Njigba, Wide Receiver von Ohio State, kann man als ersten Wide Receiver vom Board, denke ich, definitiv nehmen. Die Bills, Kalijah Kansi, Defensive Interior, auch das halte ich für durchaus realistisch. Jetzt können wir mal gucken. Cody Mauch und John Michael Schmitz für die Jets in Runde 2. Die Jets picken also Tackle Center. Ich denke, da ist klar. Und, oh, Micho, das ist jetzt spannend. PFF mockt an 46. Welchen Spieler zu den New England Patriots?
Erzähl's mir.
Hendon Hooker, Quarterback Tennessee.
Oh.
Das wäre richtig interessant. Ja, was ist hier jetzt noch passiert? Für uns ist der Draft bisher gar nicht so schlecht gelaufen. Bisschen schade ist, dass Joe Tippmann an 50 gegangen ist. Das ist so ein bisschen meh. Könnte man wohl so sagen. Und jetzt, wenn ich mir das Board hier angucke, haben wir halt mir wird tatsächlich kein Trade vorgeschlagen. Das hätte ich jetzt gedacht, weil ja, jetzt habe ich hier, ich könnte Tanner McKee, der ist bei PFF unheimlich hoch, aber Dane Handy ist hier zum Beispiel. Aber will ich jetzt einen Linebacker picken? I doubt it. Sam Laporta, Teil in Iowa ist hier. Jack Campbell, Linebacker von Iowa. Das wäre tatsächlich ein Spieler, den ich dort picken würde. Wir haben aber auch Steve Avila und Luke Weibler noch zur Verfügung. Also in diesem Szenario habe ich jetzt hier, ich guck mal noch ein bisschen tiefer, ob ich noch hier Spieler entdecke, die ich auch noch picken würde. Nein. Außer Nick Herbig, Edge Defender, Wisconsin, oder Keanu Benton, Defensive Interior von Wisconsin. Aber ich habe hier jetzt Sam LaPorta, ich habe Jack Campbell, Steve Avila und Luke Weipler. Das sind vier Spieler, wo ich persönlich mit zufrieden, oder ich würde sagen, das wäre in Ordnung, wenn wir die dort picken. Micho, wie würdest du das sehen?
Puh, das ist gerade schwer zu sagen, ohne die Namen zu sehen. Jack Campbell wird mich an der Stelle schon mehr reizen, denn ich sehe tatsächlich in unserer Defense auf Linebacker tatsächlich sehr, sehr dünn und, ja, was heißt dünn besetzt, ich sehe, dass wir da noch eine große Schwäche haben. Luke Weipler ist meiner Meinung nach zu früh. Meiner Meinung nach, es ist, glaube ich, nicht der, der uns wirklich weiterhelfen wird. Warum? Ich stehe auf einen vernünftigen Center und ich bin vollkommen deiner Meinung. Ich glaube aber, dass Mike McDaniel tatsächlich Williams trotzdem auf Center lassen wird. Das heißt, von wegen, wir würden dafür jemanden in der zweiten Runde unseren Pick aufgeben, der tatsächlich erstmal Backup wäre. Finde ich an der Stelle nicht so gut. Steve Avila, ja, ist ein Guard, der aber genau das Problem hat, also der ist groß, der ist stark, kein so guter Runblocker, zumindest nicht in die Tiefe. Das heißt, für unser Run, für unser Outside-Zone-Scheme ist er nicht so gut. Er ist nicht so besonders gut gegen den Blitz und hat genau dasselbe Problem, was ich auch schon bei einem anderen Spieler vorhin, den ich gedraftet hatte, diese Beweglichkeit so ein bisschen. Die gibt ihm so ein bisschen ab. Den würde ich also auch tatsächlich nicht holen. So, wen hattest du noch als Viertes?
Sam LaPorta, Tight End von Iowa.
Ja, das wäre dann das Nächste. Sam LaPorta ist ein geiler Tight End an der Stelle. Das heißt, für mich fällt die Wahl tatsächlich auf entweder Sam LaPorta oder Jack Campbell. Das Problem, was ich halt sehe bei einem Tight End im Draft, Tight Ends sind gut, wir brauchen Tight Ends, alles richtig. Ich glaube aber, dass wir mit zum Beispiel auch Durham Smythe, den ich ja, wie hier auch schon gesagt habe, ich bin jetzt vielleicht nicht der Durham Smythe Fan, aber ich bin eher ein Durham Smythe Supporter, weil ich in ihm einen kompletten Tight End sehe, den wir in der Situation brauchen. Und Tight End braucht lange Eingewöhnungszeit, weil die Situation, ich glaube, die Position des Tight Ends ist nach der des Quarterbacks die komplexeste in der NFL. Und ein Tight End braucht in der Regel mindestens ein, wenn nicht zwei Jahre, solange er nicht einfach nur ein Big Slot ist, um eingesetzt zu werden. Auch wenn ich Sam LaPorta mag, gehe ich dann tatsächlich mit Jack Campbell.
Okay. Ja, ich würde wahrscheinlich mit Steve Avila gehen, einfach weil ich halte so viel von dem Spieler und er ist flexibel einsetzbar. Als Center hat er viel gespielt, als Guard hat er viel gespielt und ja, er hat halt manchmal wirklich das Problem, dass er nicht ganz genau weiß, wie er im Run-Game sich verhalten soll, beziehungsweise wenn die ganze Line schiebt, wie genau er mitschieben soll. Das wirkt bei ihm manchmal ein bisschen off, aber ja, ich würde hier Steve Avila picken, aber ich picke jetzt einfach mal Jack Campbell und dann schauen wir weiter, was passiert. So, der Pick ist in die, das Gerät läuft hier weiter durch.
Also vielleicht sollte man es so machen, dass man sich demnächst darauf einigt, weil meine Reihenfolge wäre gewesen, wenn du mir diese vier Spieler zur Auswahl hättest, Jack Campbell an 1, Sam LaPorta auf 2, Steve Avila wäre meine 3 gewesen und Luke Weipler meine 4. Und dann kannst du dir selbst überlegen, wie deine Reihenfolge wäre und dann überlegen, wen man als erstes pickt.
Ja, gut. Das passt schon, aber können wir ja beim nächsten Mal dann machen. Tatsächlich ist Luke Weipler bis an 73 zu den Texans gefallen. Also da sieht man mal, wo es dann.
Bei mir ist er sogar, in meinem Draft ist er ja bis 88 sogar gefallen.
Ja. Das zeigt halt so ein bisschen. So, und jetzt haben wir halt hier wirklich. Da fällt es mir halt wirklich jetzt schwer. Wir haben Tanner McKee, wir haben Garrett Williams, Cornerback von Syracuse, den ich auch sehr gerne mag. Wir haben Hodges Tomlinson, den ich ja auch in meinem Draft hatte. Wir haben jetzt aber auch die Cowboys an 90, die 49ers an 99 und die Chicago Bears an 103, die theoretisch mit uns traden wollen würden.
Was geben sie uns denn jeweils?
So, das Problem ist halt hier bei dem Mockdraft, das kann ich mir dann selber aussuchen. Das dann halt bei
traden wir nicht.
Ja, das ist so ein bisschen, aber ich würde, 6 Picks sind tatsächlich so ein bisschen wenig, weil ich jetzt gerade auch nicht direkt was auf dem Board habe, was mich anlächelt. Ich würde tatsächlich an 49ers, weil da haben wir ja so eine Geschichte, sage ich mal, mit. Und da müsste man überlegen, was ist der Pick wert von, das sind 15 Spots. Ich könnte jetzt tatsächlich wahrscheinlich einfach Pick 102 noch dazu, also 99 an 102. Das sind quasi dann zwei Late Third Rounder für einen Mid Third Rounder. Ja, das wäre wahrscheinlich, kann mal gucken, ob die wir das abnehmen. Natürlich tun sie das. Also picken wir 99 an 102. Ob das jetzt so realistisch ist, ich weiß es nicht. Muss man, ja. So, und jetzt ist halt die Frage, welche Spieler haben wir hier, die mir ins Auge stechen? Wir haben Hodges, Tomlinson ist noch da, Michael Wilson, Wide Receiver von Stanford. Dann wird.
Kannst du nochmal wiederholen?
Michael Wilson.
Okay.
Von Stanford. Der mir so ein bisschen ins Auge. Oder eben zum Beispiel Vanya Morris, der Tackle von Oklahoma, der Right Tackle gespielt hat. Der hat halt nie wirklich viele Snaps gespielt. Das so ein bisschen aber der bekommt aktuell einen unheimlichen Draft-Type. Ich bin mir noch nicht so ganz. Also er hat halt so Gardemaße für einen Tackle. Er hat Right Tackle gespielt. Wäre für mich auch ein Spieler, den ich dort nehmen würde. Aber die Frage wäre, ob Hodges Tomlinson auf Cornerback oder Michael Wilson, Wide Receiver von Stanford. Oder wen haben wir hier denn noch? Wer interessant sein könnte? A.T. Perry, Wide Receiver von Wake Forest, wäre vielleicht noch interessant. Ja. Das wären die Spieler, die ich hier.
Also ich habe mich auf meine Reihenfolge schon festgelegt.
Okay.
Also meine Nummer 1 wäre tatsächlich Vanya Morris. Meine Nummer 2 wäre Travis Hodges Tomlinson. Und meine Nummer 3 wäre dementsprechend dann Michael Wilson.
Okay. Dann lass wir gehen einfach mal mit.
Entschuldigung, andersrum. Meine Nummer 2 wäre Michael Wilson, meine Nummer 3 wäre Travis Hodges Tomlinson.
Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal mit Vanya Morris. Wir picken ja eh in 3 Picks schon wieder. Ja. Da hat sich nicht viel getan. Oh Wunder, oh Wunder. Wir hätten jetzt wieder ein paar Trade-Angebote. Ich weiß, das ist jetzt zum Beispiel auch. Wir haben mal so ein bisschen über Trade-Angebote gesprochen. Jetzt bieten mir die Texans einen Trade an von 104 auf 102. Sie würden an den Chicago Bears vorbeigehen. Ich habe hier aber so viele Spieler, wo ich mir denke, für welchen Spieler gehe ich jetzt von Anfang Runde 4 in Ende Runde 3, den ich unbedingt picken will? So, das sind dann Trades, von denen ich zumindest auch so ein bisschen Abstand nehme.
Ja, nicht zu überzeugt ist, genau.
Was haben wir denn hier? Natürlich Spieler, der auch noch zur Verfügung hier wäre, den ich interessant finde, der vielleicht etwas gereached wäre Tight End Luke Schoonmaker. Das ist Tight End von Michigan, der dieses Jahr einfach gut geliefert hat. Also es war solide, der aber auch nicht der schlechteste Blocker der Klasse ist. Der hatte so ein bisschen mehr Hype. Der Hype flacht gerade wieder so ein bisschen ab. Aber insgesamt für mich wäre das ein Spieler, wo ich drüber nachdenken würde. Oder man geht halt wirklich mit Hodges Tomlinson, weil ja, Cornerback kann man nie genug haben. Oder A.T. Perry oder Michael Wilson. Genau, eigentlich wie vorher auch.
Also Reihenfolge wäre bei mir allerdings Luke Schoonmaker, hätte ich ihn jetzt genannt, wäre ja bei mir tatsächlich der Erste, dann Michael Wilson und dann Travis Tomlinson.
Ja, lass einfach mal reachen für Schoonmaker oder Schoonmaker, whatsoever.
Ja, wenn du das sagst, also muss ja nicht meine Entscheidung sein.
Na, ich glaube schon,
dass wir von wegen nach, also ich gucke mir da natürlich auch eben die Stärken und Schwächen so ein bisschen an und gehe nach Position of Need und denke mir so, okay, wir brauchen einen Big Body Receiver, alles klar, das wäre Michael Wilson. Tight End können wir aber rein theoretisch noch mehr brauchen. Von seinem Profil her scheint Luke Schoonmaker einer zu sein, der bei uns ins System passt. Cornerback, glaube ich, brauchen wir tatsächlich, man kann immer Cornerbacks brauchen, aber brauchen wir von den dreien, von den Positionen her am wenigsten. Und wenn ich mir dann auch so ein bisschen die Stärken und Schwächen von Travis Hodges-Tomlinson angucke, denke ich mir, naja, dann ist tatsächlich, wenn ich das noch mit der Position bei uns vergleiche, da, wo er am ehesten noch nach hinten kommt. Und nochmal, ich denke, es geht ja darum, von wegen, wen man da jetzt vom Potenzial erholt. Und deswegen, ja, das ist so die Begründung dafür, warum ich die Reihenfolge habe. Ich könnte mich mit allen drei Spielern anfreunden, um es ganz klar zu sagen.
Wenn sie dich denn besuchen, dann kannst du dich auch mit ihnen anfreunden.
Ja gut, aber das ist ja keine Frage.
Ja.
Es ist ja eine Frage, ob sie mich hier auf dem weitläufigen Areal finden, aber das hatten wir ja schon oft.
Gut, dann picken wir auf jeden Fall den Titan. Dann kann ich jetzt auf jeden Fall mal den Turbo anschmeißen. Der rattert hier durch. So, und jetzt, ja. Clayton Tune, Quarterback Houston, wie wär's? Stetson Bennett, Quarterback Georgia, wäre
ich glaube, wir sind jetzt erstmal mit Tua 2 Jahre settled. Wir haben Skylar Thompson eventuell noch als Quarterback Nummer 3 in der Hinterhand. Wir werden mit Veteran Quarterbacks als Backup gehen, was auch vernünftig ist. Da brauchen wir jetzt im Moment keine Quarterbacks ziehen. Ist meine
Meinung. Ansonsten, wen hätten wir denn hier? Wir hätten hier noch Antonio Mafi, den Guard von UCLA, der in diesem Jahr, der hat halt Left Guard gespielt, letztes Jahr hat er mal so gespielt, der ein bisschen gefallen ist, wäre eine Option hier, Cornerback Mekhi Blackmon von USC wäre auch noch auf dem Board. Wen haben wir hier noch? Ich hatte hier noch, genau, Keaton Mitchell, Running Back East Carolina, Wide Receiver Jalen Moreno Cropper, Wide Receiver Fresno State und José Ramirez, Edge Defender von Eastern Michigan, der bei Eastern Michigan ganz schön rasiert hat, aber Eastern Michigan natürlich jetzt auch nicht die, ich sag mal, die Herausforderung ist. Das ist immer so ein bisschen, schwierig, sag ich mal. Aber das wären so Spieler, die ich mir hier vorstellen könnte.
Wir sind bei
197.
97, ne? Ja.
Es sei denn, du hast hier einen absoluten Sleeper, du sagst, also, den.
Weiß ich natürlich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, 2 von den Namen sagen mir jetzt zumindest, was die du genannt hast. Und in der Reihenfolge würde ich sie dann noch nehmen. Tatsächlich glaube ich, dass Keaton Mitchell in unser Running Game gut reinpassen würde. Das wäre also meine erste Wahl und Antonio Mafi wäre an der Stelle sogar ein absolutes Ziel. Ich halte das für unrealistisch, dass er dann noch da ist. Aber das wäre dann rein theoretisch, wäre dann meine zweite Wahl. Dann gibt es einen üblen Grund, dass er so weit gefallen ist. Wahrscheinlich Gesundheit oder so.
Nochmal, wer wäre deine 2?
Antonio Mafi.
Ach so, ja. Also, ja, er hat halt nicht so wirklich viel Erfahrung. Er hat jetzt einen wirklich
Aber ich glaube, Spiel, der ist realistisch gesehen, ist Antonio Mafi an der Stelle schon lange weg.
Ja, er hat halt, er fällt halt immer weiter. So, ich weiß halt auch, da bin ich jetzt nicht so tief drin, um wirklich zu sagen, was da der Grund ist. Es kann halt irgendwie, es kann was sein.
Also aber beide wären sinnvoll. Bei Antonio Mafi hätte ich Zweifel, wenn er so weit fällt, dass da irgendwas Übles und dass die Interviews irgendwie schlecht gelaufen sind. Weswegen er bei mir nur an 2 ist, von der Position, von Position Value wäre sonst an 1. Und Keaton Mitchell passt einfach, glaube ich, halt ins Run-Game, ins System bei uns. Und Running Backs sind Systemspieler und dann hast du ihn halt für 4 Jahre und danach ist er eh ausgelutscht.
Ja, wenn er halt 4 Jahre überhaupt, ne? Ja. Also, das ist halt, ja. Genau. Aber dann gehen wir für den Running Back hier und dann picken wir am.
Hättest du den anderen Spieler lieber als einen von den beiden?
Nee, das waren auch so meine 1 und 2. Und dementsprechend war das für mich jetzt gehüpft wie gesprungen. Der ist dann an 213 zu den Cardinals gegangen, Antonio Murphy. Ich habe gerade geguckt. Und ja, was haben wir denn jetzt hier? Puh, ja, jetzt kamen wir hier am Ende. Jake Bobo, Wide Receiver von UCLA. Den finde ich vom Namen her jetzt eigentlich ziemlich ansprechend. Ja, und ansonsten Jacob Slade, Defensive Interior von Michigan State, wäre hier sicherlich eine interessante Option. Troy Brown, Linebacker von Mississippi. Ja, Sean Mattis, Edge Defender von Nebraska, wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, Brett Nealon, Center von USC, ist auch noch auf dem Board. Wir könnten jetzt noch 10.000 weitere Spieler nennen, weil jetzt ist es halt wirklich so, welcher Spieler hat ultimativ Upside, das muss man dann mal sehen, aber wir können auch Hunter Lübke picken, Fullback von North Dakota State, ja. Aber wir haben ja einen Fullback.
Ich habe mich entschieden für Jacob Slade.
Gut, dann werde ich den einfach mal einloggen. Und dann.
Aber ist halt auch, ne? Das ist, ich habe jetzt versucht, mal eben schnell mitzugoogeln, was du gerade eben vorgelesen hast. Und das war bei denen, die ich noch mitbekommen habe, so derjenige, wo ich sage: Ja, okay, scheint ganz okay zu sein, kann man mal riskieren, ist aber keine Position of Need. Also, ja, ich glaube, es ist fast egal.
PFF gradet den ganzen Schlandrabums ja auch. Insgesamt, overall Draft Grade ist natürlich ein A. Ja. Für Jack Campbell A, Vanya Morris A. Für den Trade haben wir nur ein B bekommen. Also ich hätte natürlich wahrscheinlich noch mehr rausschlagen können, aber ich halte den Trade schon für ein bisschen unwahrscheinlich. Shoemaker A, für Keith Mitchell gab es sogar ein A+ und Jacob Slade ein A. Von daher sehr, sehr gut. Aber das zeigt jetzt so ein bisschen auch, es ist halt nicht so ganz einfach. Also ich gucke mir dann halt wirklich, welche Spieler kann ich haben und wie viele Spieler gibt's noch? Lohnt sich ein Downtrade? Wenn es jetzt 3 Spieler gibt und ich 10 Positionen runtergehe, dann gehe ich vielleicht runter. Wenn es nur 2 Spieler gibt, dann gehe ich vielleicht nicht 10 Positionen runter, weil das könnte mir zu heiß werden. Dann picke ich jetzt einfach einen von den beiden. So mache ich das meistens. Und ja, dann, Micho, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ja, also es wird, glaube ich, in der Beziehung ein spannender Draft. Auch da gab es ja durchaus mal Diskussionen, wo ich auch böse Sprüche gehört habe. Aber tatsächlich habe ich immer gesagt, für einen erfolgreichen Draft kommt es eigentlich auf die späten Runden an. Da haben wir jetzt die Gelegenheit zu, das zu beweisen. In der Beziehung, wir werden jetzt nicht die flashy Picks machen, die weiß Gott wie gefeiert werden mit den absoluten Superstars. Aber unterschätzt mir niemals die Late Rounder. Die erfüllen gerade als Roleplayer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das brauchst du auch immer wieder. Ich meine, wer hat damit gerechnet, dass Trent Sherfield so eine Saison spielt? Bei uns zum Beispiel. Als das Beispiel. Es gibt immer noch Spieler, die auch in späten Runden bei uns gedraftet worden sind, die tatsächlich noch, Channing Tindall ist ja sowas, das zum Beispiel. Baylon Sanders, die tatsächlich auch noch hochkommen können. Die werden sich mit den Spielern battlen müssen. Sie haben dann ein Jahr Erfahrung, die wir jetzt holen. Also auch wenn wir nicht in der ersten Runde picken und den nächsten Franchise-Player picken, heißt es nicht, dass die Spieler, die kommen, nicht dementsprechend auch gut sind. Und ich muss eine Sache sagen, es gab vor, boah, wie lange ist das her? 3 Jahre, glaube ich, gab es damals einen Spieler von, war es nicht sogar Wisconsin, der Center von Wisconsin, Tyler Biadasz.
Ja.
Über den wir gesprochen haben. Der ist so tief gefallen. Und da haben alle Leute immer gesagt, der fällt so tief, dann kannst du den auch nicht gebrauchen. So nach dem Motto, was willst du in der fünften Runde im Center holen? Ich glaube, der ist jetzt seitdem oder seit 2 Jahren Starting Center und gar nicht einer der schlechteren. Also von daher, auch so kann es gehen, auch bei Spielern, die fallen. Schwierig ist halt für uns Amateure, glaube ich, dass wir in diesen späten Runden halt nicht so tief drin sind. Die Franchises, die da Scouting Reports haben, die haben auch mit allen potenziellen Spielern gesprochen, die an 210 gedraftet werden könnten. Die haben da, die Scouting-Abteilungen sind dementsprechend groß und ja, die werden da sehr genau gucken. Und deswegen, wenn wir sagen, von wegen so gewisse Trades machen für uns keinen Sinn, macht es für die Franchises durchaus Sinn, weil die vielleicht analysiert haben, dass der Spieler halt eben 2 Picks später nicht mehr oder 3 Picks später halt eben nicht mehr da sein könnte, aber man will ihn unbedingt haben, weil man sich von ihm irgendwas verspricht. Spannend wird das dementsprechend auf jeden Fall. Und wir können da auch sehr deutlich sehen, wie sehr sich die Miami Dolphins tatsächlich wirklich im Titelfenster sehen. Weil da ist wirklich die Frage, welche Strategie sie fahren, zeigt sehr deutlich, glaube ich, in welche Richtung die nächsten Jahre sie sich selber sehen.
Ja, da stimme ich dir tatsächlich auch zu. Und da gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr wirklich was zu ergänzen, würde ich sagen. Und ja, Tyler Bialdisch ist immer noch Starting Center der Dallas Cowboys und spielt dort eine solide Geschichte, soweit wie ich das habe. Und ja, 2020 in seinem Rookie-Jahr ist er dann irgendwann reingekommen und seitdem startet er. Genau. Ja, aber dann war es das jetzt tatsächlich schon. Ich meine, wir haben auch knapp über 2 Stunden mit 4 Picks, kann man mal machen.
Ja.
Wie auch sonst, ne?
Genau.
Wie auch sonst. Und dann, ja, ist das nächste schon der Fanclub-Mockdraft, den wir am Sonntag aufnehmen. Der wird dann im Laufe der kommenden Woche kommen. Schauen wir mal, ob wir noch selber noch was aufnehmen in der kommenden Woche.
Und dann müssen wir gucken, wie wir den Draft, ob wir diesmal auch ohne First-Round-Pick morgens früh
reagieren. Ja, warum nicht? Also, schauen wir mal, ne? Und, ja, dementsprechend würde ich sagen, dann hast du noch was, Micho?
Stay tuned.
Ja, dann ja, war wieder mal ein inneres Blumenpflücken, das Ganze hier. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das über Patreon, schon ab 2,50 € im Monat. Aber es geht natürlich auch einfach da, wo ihr Podcast hören könnt. Folgt uns einfach überall da, wo ihr Podcast hören könnt. Lasst uns eine Geschichte da. Und ja, lasst auf Spotify auch euren Kommentar dort, weil beim letzten Mal, wir hatten ja die Frage, ob an 21, wen würdet ihr picken? Da haben wir keine Antworten erhalten. Ja. Aber was meint ihr zu unseren Mock-Drafts? Welche Spieler würdet ihr denn an dem ersten Punkt sehen, die Dolphins? Mit welchem Spieler wärt ihr an 51 zufrieden? Lasst uns das einfach wissen. Und ja, dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.